und herzlich willkommen zur 93. Folge des Podcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Heute bin ich ganz alleine hier. Niemand ist da und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir ein bisschen Stress hatten, gab es ein paar Diskussionen und so weiter. Und weil ich aber fand, dass es ein bisschen alleine langweilig ist, so into the void reinzureden, habe ich heute nämlich den Quonk hier. Das ist eine neue Erfindung von mir. Quonk habe ich mir so ausgedacht. Das ist ziemlich innovativ auch. Also Quonk, das steht nämlich für Kerl, witzig oder nicht. K. Und Quonk jedenfalls. Quonk ist also hier Quonk. Bitte, stell dich doch mal vor.
Ja, hallo. Da ist was schiefgelaufen. Ich bin immer noch Quink.
Shit. Tut mir leid. Also das ist Zufall, dass ihr gleich heißt, das ist meine Erfindung, musst du wissen.
Ja? Okay. Ja. Ja. Okay, see what you did there. Mhm. Ja. Ja. Ich wollte dir eigentlich gerade zu dieser ganz smoothen Sound-Transition gerade im Eingang gratulieren, aber.
Ja, die war auch meine Idee.
Dir zu gratulieren war meine Idee.
Ach so. Ach shit, fuck. Okay, pass auf.
Tempel drauf, zack.
Pass auf, okay, sagen wir einfach, du verklagst mich nicht dafür, dass ich deine Idee genommen habe und umgekehrt. Ist es gut?
Ich frage mich gerade, ob unsere Eltern eigentlich ein Copyright auf unser Erbgut anmelden können.
Weiß ich nicht, aber wer bin ich eigentlich, Quink?
Warte, lass mich mal kurz dein Erbgut gucken. Ach, Team, du bist. Hey.
Okay. Whatever. Ja. Hi. Genau, richtig. Ich bin auch hier und ihr habt nicht falsch eingeschaltet. Boah, das klingt irgendwie völlig falsch. Also auf jeden Fall, ihr seid richtig im Podcast und falls ihr gar nicht wisst, was das ist, kann ja sein. Also das passiert ja, ne? Ist man plötzlich mausgerutscht, ja, und hört irgendwas, was man gar nicht kennt oder so. Quink, was ist das hier?
Der Podcast ist eine Idee von mir und da reden wir über Diskurse, also quasi ein Diskurs über Diskurse. Wir reden darüber, wie wurden diese Diskurse geführt, weil meistens sind diese Diskurse in der Vergangenheit, deswegen auch Podcast. Wir schauen uns an, was ist denn da vielleicht auch bisher zugesagt worden. Wie ist der Diskurs verlaufen? War das okay? Hat uns das weitergebracht? Oder hat sich jemand den Diskurs genommen, ist damit irgendwo in eine Ecke gelaufen, wo niemand hin sollte? Jemals? Und das entscheiden wir und sagen euch, wie es richtig wäre. Und heute reden wir darüber, was alles unser geistiges Eigentum ist.
Ja, zum Beispiel dieser Podcast, den ich natürlich in Wahrheit erfunden habe. Und weil wir das aber ein bisschen langweilig gefunden haben, jetzt die ganze Zeit immer darauf rumzureiten, dass irgendeiner von uns irgendwas erfunden hat, haben wir uns überlegt, dass wir einen echten Erfinder dazu holen. Und dementsprechend freue ich mich ganz besonders, jetzt den Tommy hier begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hi, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt.
Genau. Darf ich kurz ein bisschen in der großen Tradition von Leute einladen, die mir am Herzen liegen? Habe ich den Mann eingeladen, der tatsächlich bei meiner Hochzeit Musik gespielt hat. Und ihr könnt tatsächlich schöne Videos von uns zusammen auf YouTube finden. Insbesondere empfehle ich natürlich Robert Smith in meiner Kneipe.
Schönes das großartigste Video, was ich überhaupt je. Also ist auf jeden Fall in der Top 3, würde ich sagen, von meinen Videos. Und ich sehe es immer noch mit sehr viel Freude, wie du Robert Smith spielst.
Ja. Mit sehr wenig Vorbereitung, aber viel Make-up im Gesicht.
So wie sich das gehört. Ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und lasst uns einen Diskurs führen, würde ich sagen. Oder einen Postdiskurs.
Einen Postdiskurs, genau. Also das ist noch ganz wichtig. Normalerweise reden wir nämlich immer über Dinge, die abgeschlossen sind. Das gelingt uns mal besser, mal schlechter. Und ich meine, man muss ja auch ehrlich sagen, dass gerade so zur heutigen Zeit TM es immer schwieriger wird, etwas ganz final und für immer und ewig abzuschließen. Aber das hält uns ja nicht davon ab, einfach zu behaupten, dass es so ist und im Zweifelsfall nochmal irgendwann wieder darauf zurückzukommen. Und trotzdem ist aber unser Diskurs bzw. das Thema, was wir uns heute halt rausgesucht haben, besonders abgeschlossen und zumindest mal sehr ausgiebig diskutiert. Nämlich, ihr habt es gerade ja schon so ein bisschen rausgehört. Ich habe Quink, der ja so ein bisschen auf die Bühne überlassen. Es geht um seine Hochzeit. Nein, das ist Quatsch. Sondern in Wahrheit geht es ums Urheberrecht. So, und vielleicht der eine oder die andere von euch schon mal gehört, das Urheberrecht, Copyright, irgendwie Trademarks, haben die irgendwas damit zu tun? Niemand weiß es so genau. Disney, was war da noch gleich? Keine Ahnung. Was aber auf jeden Fall sicherlich mal spätestens im letzten Jahr sehr viele mitbekommen haben, ist natürlich, dass es auch viel darum ging, wenn wir über das Copyright reden, über automatisiertes Copyright, also eben beispielsweise darum, was eigentlich mit diesen ganzen Online-Bibliotheken im Netz passiert, wenn dann da irgendwelche Large Language Models durchcrawlen und was davon dann Urheberrecht ist. Die Älteren unter euch und uns werden sich vielleicht auch noch an die Pirate Bay erinnern. Da ging es dann halt eben vornehmlich um Musik, die gepiratet wurde, der Name sagt es. Und all solche Themen. Also, und das ist so ein bisschen, worüber wir heute sprechen. Und sicherlich werden wir dafür zuerst einmal ein bisschen klären müssen, was das eigentlich alles ist. Aber Tommy, was, außer dass du auf Queens Hochzeit gespielt hast, befähigt dich denn so besonders über Copyright und Urheberrecht zu reden?
Naja, ob mich das befähigt, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber ich muss mich einfach schon seit Jahrzehnten damit auseinandersetzen, weil ich mich als Musiker und Komponist, der ich bin, immer so zwischen zwei Polen bewege. Ne? Dem einen ist die Popkultur, wo ich sage, ich möchte gerne Dinge nehmen und damit was das verändern und durch den Fleischwolf drehen, und auf der anderen Seite eben schöpfe ich Dinge und möchte auch eine Kontrolle darüber haben, was damit passiert. Und innerhalb dieses, wie man so schön sagt, Spannungsfelds, komme ich dann immer wieder an Punkte, wo ich selber nachlesen muss oder nachforschen muss, was ist überhaupt möglich für mich, was können andere damit machen und was finde ich daran gut und was daran schlecht. Und gerade wenn es darum geht, irgendwie seinen Lebensunterhalt auch damit zu bestreiten, kommt man immer wieder zurück auf Ecken und Kanten des Copyrights und Absurditäten, sowie auch gute Sachen, die es auch gibt.
Ganz genau. Dann mache ich mal einfach weiter und erzähle auch mal so ein bisschen was. Meine Perspektive aufs Copyright ist hauptsächlich zunächst einmal, dass ich HörerInnen dieses Podcasts wissen das vielleicht oder haben es zumindest mal irgendwann gehört oder in meiner Twitter-Bio gelesen oder was auch immer, ursprünglich mal Illustration studiert habe. Das bedeutet, ihr wisst schon, Skelette malen, die gegen Dämonen kämpfen, sowas in der Art. Und obwohl das eigentlich Geld eigentlich in Kinderbuchillustrationen liegt, zumindest hier in Europa, muss man fairhalber sagen. Jedenfalls, naja, und das habe ich halt mal gemacht. Und da habe ich, abgesehen davon, dass ich natürlich Vorlesungen über das Urheberrecht gehört habe, dann aber mich natürlich auch noch mal tiefergehend damit beschäftigt, weil gerade in der Illustration wir immer noch nicht und wahrscheinlich auch niemals so richtig diese Transition zwischen Originalwerken und digitalisierten Werken abgeschlossen haben. Also mit anderen Worten, um es mal ganz platt zu sagen, es gibt immer noch Werke in der Illustration, die sind auf Leinwänden, Papier oder irgendwelchen anderen Medien aufgetragen, Wänden, you name it. Und dann gibt es halt eben Werke, die sind rein digital, also die existieren nur auf dem Computer, die können ausgedruckt werden, das ist jetzt nicht so das Problem und da gibt es dann verschiedene Arten, ob das jetzt Vektor- oder Pixelgrafiken sind, all diese Sachen, aber im Wesentlichen sind das dann jedenfalls digitalisierte Werke von Sekunde Null an. Und dieses Spannungsfeld, das werden wir sicherlich auch über die Zeit gleich noch ein bisschen genauer beleuchten, aber das macht es natürlich besonders interessant, ja, weil natürlich das Copyright nicht aus einer Zeit kommt, wo es ganz normal war, Computer zu besitzen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und dementsprechend ist das halt immer so ein bisschen spannend, wie weit es denn gilt. Das ist also meine Perspektive zunächst einmal. Quink, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin einer von den ganz schlimmen Copyright-Durchdrückern. Das ist nämlich Teil meines Jobs. Also eine der Services, die wir bei uns in der Firma anbieten, ist eben, dass wir den Zugang zum YouTube Content ID haben. Ich bin derjenige, der das ganze Zeit macht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Kopie von für eine Handvoll Dollar hochladet, dann kriegt ihr nach kurzer Zeit, also wenn ihr das auf YouTube hochladet, dann kriegt ihr nach kurzer Zeit also eine Nachricht, dein Video wurde von Hitch on for Rialto geclaimed. Das ist ein YouTube-CMS, das ich betreue und wo ich da die Dateien manage. Und ja, das, dann habe ich quasi euren Upload in Besitz genommen, weil das nämlich in Europa der Firma Rialto gehört, die wir auf YouTube vertreten, oder deren Rechte wir auf YouTube vertreten. Solche Sachen mache ich. So ein Schlimmer bin ich. Und das gibt mir zum einen eine besondere Perspektive aus Urheberrecht. Jetzt kommt es aber dadurch auch, dass ich zu so Sachen eingeladen werde, die YouTube veranstaltet, wo ich dann mitbekomme, was YouTube gerade so Neues plant. Und jetzt gerade mit dem Durchbruch von AI, den wir im letzten Jahr erlebt haben, der gar kein so großer Durchbruch erst war, aber dann auf einmal hat das ja ausgelöst, dass es so einen Hype gab und alle möglichen neuen Tools kamen. Und was jetzt tatsächlich einen echten Durchbruch ausgelöst hat, im Sinne von, wir müssen jetzt alle ganz schnell Sachen machen. Das warf auch Fragen im Copyright auf, wo YouTube halt auch für sich Antworten zu finden musste. Und die verändern doch ziemlich, wie man das Copyright überhaupt denken kann. Also wenn ich jetzt hier mit irgendeiner AI-Maschine, wenn ich da jetzt sage, hier, mach mir mal ein Bild im Stile von Sarah Burini. Hat dann Sarah Burini da ein Copyright dran? Wenn das vielleicht auch, weil da ja wahrscheinlich, wenn die Maschine überhaupt weiß, wer das ist, dann sind da ja wahrscheinlich auch Elemente von Sarah Burini drin. Hat die da ein Copyright drauf? Habe ich aufgrund meines Promptes da ein Copyright drauf? Hat die Maschine oder die Macher der Maschine da ein Copyright drauf?
Die Frage kann beantwortet werden, weil, soweit ich das weiß...
Die Frage wurde von verschiedenen Leuten unterschiedlich bereits beantwortet, ja.
Ja, aber soweit der aktuelle Rechtsstand ist, gibt es auf AI, zumindest in den USA, auf AI-generierte Sachen gar kein Copyright. Das heißt, jetzt mal ungeachtet der Tatsache, dass in dem Fall natürlich da irgendwelche Vorlagen auf sagen wir mal moralisch fragwürdige Weise irgendwie digitalisiert wurden und in interpolierende Punkte irgendwie umgewandelt wurden und daraus dann am Ende ein Bild entsteht, was aussieht, als hätte Sarah das gemacht, Sarah Burini, hat niemand mehr das Copyright darauf. Also es ist wie das Foto von dem Affen im Urwald, der sich selber fotografiert hat. Die AI hat keinen schöpferischen Geist in dem Sinne und die Person, die promptet, dieser Person wird der schöpferische Geist offenbar auch abgesprochen. Und der Person, die die Vorlagen irgendwann gezeichnet hat, der wird sozusagen auf der Metaebene der schöpferische Geist dann auch abgesprochen. Also die AI erstellt und es gibt kein Copyright.
Lasst uns mal nicht zu schnell rennen, weil also da sind ganz viele wichtige, interessante Sachen bei, die du jetzt gerade auch gesagt hast und auch sicher du, Quink, die du halt eben problematisiert werden und sicherlich einfach auch Probleme mit sich bringen. Das kann man ja durchaus jetzt mal so anerkennen. Aber bevor wir jetzt uns da zu tief in der Materie ausbreiten, würde ich ganz gerne mal damit beginnen, was wir so alle über das Urheberrecht wissen müssen. Also fangen wir doch mal ganz, ganz, ganz vorne an. Ist eigentlich, was würdet ihr sagen, ist eigentlich das Copyright das gleiche wie das Urheberrecht? Ist das selbe sozusagen? Vom Gefühl her oder vielleicht wisst ihr es auch.
Wenn du es rein als Übersetzung nimmst, kannst du sagen ja, aber tatsächlich ist da wahrscheinlich Unterscheidung, es gibt das deutsche Urheberrecht und es gibt das amerikanische oder britische Copyright und da gibt es dann wiederum Unterschiede, auch deutliche Unterschiede.
Genau, also das Urheberrecht ist, soweit ich das weiß, ich müsste jetzt nochmal gucken bei anderen Ländern, aber ein relativ deutsches Alleinstellungsmerkmal insofern, dass es nicht übertragbar ist. Du kannst dein Verwertungsrecht abgeben, also andere Leute können das kopieren und dich dann dafür entlohnen. Das Copyright in den USA ist komplett veräußerbar. Das heißt, es können Dinge geschehen, wie dass du ein Lied schreibst oder ein Bild malst und du gibst es ab für $50 mit deinem kompletten Copyright und kannst im Grunde häufig nie wieder Geld dafür bekommen oder einklagen. In ganz seltenen Fällen funktioniert, also das machen ab und zu Leute und versuchen das dann und manchmal klappt das auch, aber im Deutschen kannst du das Urheberrecht niemals abgeben.
Genau. Das muss ich ein bisschen einschränken. In den USA ist es nämlich so, dass es zumindest auf nationaler Ebene, also auf Bundesebene sozusagen, stimmt das alles? So, da sind die Gesetze relativ liberal. Es gibt aber dann je nach, ich hätte fast Kanton gesagt, je nach Bundesstaat wollte ich sagen, gibt es nochmal einschränkendere Gesetze und da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Ein paar davon sind sind halt eben auch relativ drakonisch. Aber was du gerade sagtest, stimmt erstmal soweit. Und das Zauberwort, worum es da eigentlich geht, ist, dass das Urheberrecht in Deutschland als ein Persönlichkeitsrecht gilt. Also das bedeutet, dass dem Urheberrecht wird praktisch zugestanden, dass es dadurch, dass du Künstler bist oder in Sarahs Fall Künstlerin oder wie auch immer jedenfalls, also kunstschaffende Person, ja, dass kunstschaffende Person, dass quasi ihr Werk aus ihnen herausfließt und damit untrennbar mit ihnen verbunden ist. So, und das ist
tatsächlich schon im Wort. In Urheberrecht steckt ja der Urheber als Person schon drin. In Copyright, da geht es um das Kopierrecht. Du hast das Recht, da die Kopien zu bestimmen, wer eine machen darf und dergleichen.
Genau. So, und jedenfalls, also, und dadurch, dass es eben ein Persönlichkeitsrecht ist, quasi mit den Grundrechten verankert, sind die selbstverständlich unveräußerbar. Ja, so, und das bedeutet kurzum halt eben auch, selbst wenn ihr irgendwas gemalt habt und ihr entscheidet euch dafür, ich habe das zwar gemalt, aber ich schenke das jetzt, weiß ich auch nicht, meiner Tochter oder so, ja, und dann habt ihr es irgendwie der Tochter geschenkt oder was auch immer. Das könnt ihr zwar alles machen, aber wenn ihr euch zu irgendeinem Zeitpunkt eures Lebens wieder dazu entscheidet, dass es euer Werk ist, bleibt, also dann ist es euer Werk, es ist für immer euer Werk, selbst wenn ihr es physikalisch jemand anderem geschenkt habt. Ja, immer noch seid ihr Urheberin, Urheber dieses Werkes, völlig egal, was ihr macht, und damit gehen halt auch Rechte einher. Also zum Beispiel, wenn diese Person dann eben sagt, ah, super toll, du hast mir das ja geschenkt, dann werde ich jetzt T-Shirts damit machen und damit unheimlich reich werden, und ihr findet aber, nö, das wollte ich aber nicht. Ich hatte nicht im Kopf, dass jemand damit Geld macht. Ich wollte ehrlich gesagt, dass das einfach für dich ist. Und dürft ihr das praktisch dieser Person also auch verbieten. Ja, also auch das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. So, und wie gesagt, eines der wichtigsten Hauptmerkmale ist einfach, es ist ein Grundrecht von allen Menschen, theoretisch gesehen, das ist halt eben schwierig. Man kann nicht sagen, alle Menschen mit dem deutschen Pass, weil ja die Grundrechte, in Deutschland ausgesprochenen eigentlich allgemeingültig sind. Ja, also sagen wir einfach mal, vor einem deutschen Gericht, vielleicht kann man das so ausdrücken, hättet ihr unabhängig davon, woher ihr kommt, halt dieses Urheberrecht, und das ist einfach mit euch verbunden. Genau. Also das ist erstmal das erste Wichtige. Und was ich damit einfach aus dem Weg räumen wollte, ist, dass viele Menschen eben genau, was Quinn gerade sagte, so, ah, Copyright, warte mal, war da nicht irgendwie Buchdruck? Bestimmt kommt es irgendwie aus dem Buchdruck oder sowas? Ist das Copyright vielleicht her? Und die Antwort ist nee. Es hat tatsächlich nichts damit zu tun erstmal. Ja, also natürlich gab es entsprechende Werkstattrechte zum Buchdruck, ne, wo dann also die physikalischen Lettern sozusagen und das Schnitzen von irgendwelchen Buchstaben und das Anordnen und so weiter in diversen Verträgen festgehalten wurde. Aber das echte Copyright-Urheberrecht, das ist halt irgendwas so aus dem 18. Jahrhundert, ist also super neu in dem Sinne. Ja, also das ist nicht, dass sich die Leute damals sofort gedacht haben, oh, das Allerwichtigste, was wir jetzt machen müssen, ist erstmal dafür sorgen, dass die Leute, die das Buch jetzt aber verfasst haben, geschützt werden oder sowas.
Ich glaube, rein historisch gesehen, kann ich mich jetzt aber auch irren, ist, glaube ich, auch erst mit dem Aufkommen der Möglichkeiten, Dinge groß zu vervielfältigen, ist überhaupt erst die Notwendigkeit gegeben, darüber zu diskutieren, wem gehört das überhaupt. Ne? Wenn davor irgendeiner eine Statue geschaffen hat oder so und hat da irgendwie 2 Jahre dran gemeißelt, dann wussten erstmal alle, wer das war. Und das Ding konnte auch nicht so einfach reproduziert werden, hergestellt werden, wem anders dann nochmal gegeben werden. Das stand ja dann meistens dann auch an irgendeinem Palast rum. Ne? Aber als dann der Buchdruck aufkam, oder als die ersten Schriften dann auch kopiert wurden, irgendwann dann stellt sich natürlich die Frage nach der Person, die das dann zuerst geschaffen hat. Und damit hängt, glaube ich, auch vieles zusammen von dem, was in Deutschland da so dranhängt.
Aber genau das wollte ich eben gerade sagen. Also das ist eben halt exakt nicht, weil wir müssen, also einfach um das auch ein bisschen zu verstehen, müssen wir nochmal zurückgehen, nicht? Es ist ja nicht so, dass mit der Möglichkeit Bücher zu drucken, das war übrigens tatsächlich Ende des 15. Jahrhunderts, ja, also es ist 200 Jahre vorher gewesen praktisch. Jedenfalls ist es ja nicht so, dass mit dieser Möglichkeit, Bücher zu drucken, das erste Mal Sachen vervielfältigt wurden, sondern davor wiederum wurden Bücher halt handschriftlich einfach die ganze Zeit abgeschrieben. Ja, und so gesehen, das ist also etwas, wo man heute vielleicht unter Umständen, können wir gleich dann mal drüber reden, theoretisch fast schon wieder ein Urheberrecht für geben würden, je nachdem, wie kunstfertig es abgeschrieben wurde. Ja, und dann eben wieder sagen würden, naja, also diese handschriftliche Bibel zum Beispiel genießt ein bestimmtes Urheberrecht, weil sie so toll gemacht ist und dann hat man da noch handgemalte Lettern reingemacht und so weiter und diese Art. So, aber auf jeden Fall, das bedeutet, die Kopie war damals einfach nur ein Ding, was halt voll praktisch war. Boah, super, endlich können wir mehr Bibeln machen und so. Ja, das war so die Hauptidee. Ne? So, und dass also diese Notwendigkeit von dem, was du also gerade gesagt hast, dass also diese Notwendigkeit kam von, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Das war eigentlich so gerade an diesem Übergang zwischen handgemalte, handgemeißelte und so weiter Sachen und der Geographie und Fotografie. Also in dem Augenblick, wo das erste Mal irgendwie so klar wurde, Moment mal ganz kurz, aber wenn ich da doch jetzt ein Apparat nehme und ich mache da bei dem Apparat so ein Fenster auf und dann mache ich das wieder zu und danach habe ich ein Bild von der Person. Ja, aber wem gehört denn das jetzt? Ja, so. Und das war so ein bisschen, ich will nicht sagen der Auslöser, aber das war auf jeden Fall so das erste Mal, dass irgendwie klar wurde, so richtig funktioniert das nicht mehr. Ja, so, also wenn ich jetzt einen Wald fotografiere, wem gehört denn dann der Wald? Weil das ist ja nicht mein Wald. Vielleicht ist das in den USA sage ich jetzt mal, irgendein Nationalpark. Vielleicht ist es in Europa, gehört das irgendeinem Lord oder sowas, irgendeinem Adligen. Ja, gehört dann jetzt dem das Bild? Weiß ich gar nicht. Ja, so. Und das ist so ein bisschen so diese Streitfrage gewesen. Gleiches mit Bildern von Personen zum Beispiel. So, und ihr werdet es schon ahnen. Am Ende des Tages ist das alles aber Historie und uralt und völlig egal, denn ganz viel von dem, was wir heute unter Copyright und Urheberrecht verstehen, ist einfach nach 1945 entstanden, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar ganz häufig deswegen, weil da generell sehr viele Gesetze noch einmal angesehen wurden. Und da beziehe ich mich jetzt vor allem auf Deutschland. Ja, dementsprechend haben wir da also dann das, also ich meine, daher kommen halt auch de facto erst unsere Grundrechte zum Beispiel, die wir heute vor dem Bundesverfassungsgericht geltend machen können und solche Dinge. Dementsprechend ist das also, wenn man es so möchte, ein super junges Recht, aber natürlich wurde das auch rückwirkend dann gewährt. Aber was passiert denn dann jetzt mit Leuten, also ich meine, das hört man doch immer wieder, irgendwie gibt es da doch Einschränkungen von wegen, es gibt doch Sachen, die irgendwie gemeinfrei werden. Was ist da los?
Ja, unterschiedliches. Also es gibt, also der Hauptgrund, weshalb Dinge gemeinfrei werden, ist tatsächlich, der eigentliche Urheber stirbt und dann vergeht eine gewisse Zeit und danach verfallen die Urheberrechte. Es kann natürlich auch sein,
dass jemand kein Mensch mehr ist, oder?
Also kann man ja tatsächlich eigentlich so sehen, ne? Also ab einem gewissen Verwesungsgrad würde ich da auch meine Zweifel anmelden.
Aha, so.
Aber nein, ist das. Tatsächlich.
Das kann ich beantworten, ne? Der Gedanke dahinter ist, der ist so ein bisschen romantisch oder gleichzeitig auch nicht so romantisch. Es ist nämlich so, es dauert, aktuell sind 70 Jahre bis nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin, bis dann die Sachen gemeinfrei werden. Das ist deutsches Recht. Es war mal 50 Jahre in Amerika. Mittlerweile gibt es durch Disney da noch ganz andere Jahreszeiten, die eingehalten werden. Und der Gedanke dahinter ist sekundär häufig, dass ein Künstler und eine Künstlerin in ihrem Leben so viel Energie reingesteckt haben in das Erschaffen dieser Kunstwerke, die da vergütet werden durch das Urheberrecht, dass wenn immer irgendwas davon benutzt wird, um einen kommerziellen Gewinn zu erzielen, dass dieses Geld durch eine adäquate Vergütung auch an die Nachfahren fließen muss. So, jetzt sind die Nachfahren aber häufig gar nicht die Familie, sondern irgendwelche Verlage oder so. Und da muss man dann auch drüber diskutieren. Ja, aber das ist der eigentliche Grund, ne? Dass man eben sagt, Künstlerinnen und Künstler können nicht unbedingt immer während ihrer eigenen Lebenszeit das Geld, was sie hineingesteckt haben in das Erschaffen der Kunst, wieder herausziehen. Aber die Familie hat darunter gelitten, weil jetzt hat er den ganzen Nachmittag immer, statt mit dem Kind zu spielen, da oben auf dem Dachboden gehockt und Bilder gemalt. Die waren zu der Zeit alle nicht angesagt und irgendwie 50 Jahre später ist das ein großes Ding. Und dann, ja, dann fließen die Millionen und dann kann der kleine Serbulon der Dritte, kann sich dann auch dann endlich ein Moped kaufen. Also das ist so einer der Gründe, warum das so ist.
Ja, dazu habe ich eine schöne Anekdote. Richard Strauss, ist der hier allen ein Begriff?
Ja, ich glaube.
Bedingt, ja, ja.
Ja, wann ist der gestorben? Kurz Frage.
Gestern.
Noch nicht vor 70 Jahren.
Doch, aber tatsächlich erst 1949.
Ach krass.
Das heißt, es ist gerade mal, ins Jahr 2019 ist das 70 Jahre her.
Genau, ich erinnere mich nämlich, ich wollte mal was machen mit an der schönen blauen Donau und da war Strauß noch nicht tot genug.
Da war er noch nicht tot genug?
Ja, ja.
Okay.
Wir hatten tatsächlich noch bei meinem alten Arbeitgeber den Fall, dass einer unserer YouTuber einen bösen Brief bekam von so einem Musikverlag, weil er also Sprach Zarathustra verwendet hatte. In einem seiner Videos. Nee, sagen mal, meinen die das ernst? Na, bestimmt nicht, doch klassische Musik. Und habe ich gegoogelt, was, der ist 49 gestorben? Oh Scheiße, da gibt's noch ein Urheberrecht drauf.
Und Entschuldigung, ich muss tatsächlich, ich habe mich gerade blamiert. Ich habe mich gerade blamiert, obwohl das ja mein Sujet ist, ne? Aber es ist an der schönen blauen Donau ist Johann Strauß, nicht Richard Strauss.
Ja, Johann Strauß war der Vater, ne?
Ja,
der,
ja, es ist.
Tja, also hoffentlich, gut, ich meine, das waren wilde Zeiten damals, also es kann ja durchaus auch passieren und wir wissen ja alle, ein Vater sollte niemals seinen Sohn und so weiter, das haben sie schon bei Helms Klamm gesagt. Jedenfalls, nee, aber das ist ja erstmal auch eine total valide Sache, einfach um das kurz abzuräumen, natürlich bedeutet das, dass es...
Ja, ich weiß nicht, ob valide, also diese 70 Jahre sind sehr viel in der Diskussion. Ob
ja, das ja, ja.
Entweder genug oder nicht viel zu viel ist.
Genau, nein, eine valide Sache, ich meinte eher die von Tommy gerade romantische Vorstellung oder Argumentation und so. Also ich finde das ja erstmal nett, das will ich damit sagen. Ich finde das ja nett, dass jemand da so an die KünstlerInnen denkt und so und dann wirklich jemand sagt so, Mensch, die muss man doch dafür belohnen und die Familie halt irgendwie auch und so weiter. So, aber, das und das wollte ich eigentlich kurz sagen, es gibt dann halt eben auch so merkwürdige, das treibt so merkwürdige Stilblüten von Enkeln, die im Zweifel ihre Großeltern niemals gekannt haben und die halt dann jetzt aber, an die halt das Urheberrecht weiter vererbt wird sozusagen als Familienangehörige und die dann aber halt eben mit einem gewissen Dünkel ja, daran gehen und ich sag mal, im besten Fall damit ganz viel Geld versuchen zu machen und im schlechtesten Fall einfach nur so aus Gram und Zorn und weil sie ein bisschen beleidigt sind, verhindern, dass irgendjemand was damit macht, weil sie finden das doof, dass jemand was damit macht. So, und das ist halt eben leider das, was in der Realität manchmal passiert, nicht immer, ja, aber einfach nur, um das so ein bisschen also zu sagen, nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, so ja, stimmt, das ist immer super romantisch und bestimmt auch total gut. Und alle freuen sich hinter und tanzen Ringelreihen. Das ist nämlich leider dann nicht der Fall, sondern da gibt es dann immer ganz viel Streit drum. Aber naja.
Wir haben auch also, vor einiger Zeit versucht, was zu machen mit den Sachen eines deutschen Komikers. Ach, ich glaube, man darf es ruhig sagen, weil es eigentlich offen in der Presse ist. Also wir haben versucht, was mit Heinz Erhards Nachlass zu machen. Und haben da versucht, mit der Erbengemeinschaft Heinz Erhard Kontakt aufzunehmen, haben dann festgestellt, die sagen das auch offen in vielen Interviews, wir sind total zerstritten untereinander. Wir gönnen uns gegenseitig nicht den Dreck unterm Fingernagel und deswegen kann niemand die Rechte an Heinz Erhard Sachen bekommen, damit etwas zu machen. Weil da gibt es halt sofort 20 Klagen von 10 Leuten aus der Erbengemeinschaft, die nicht mit einverstanden sind. Und der eine, der es erlaubt hat, der wird halt niedergebrüllt.
Wir haben am Theater häufig, also in der Theaterwelt häufig das Problem, dass du was mit Brecht machen möchtest und die Brecht-Erben dann sagen, ihr dürft da nichts verändern. und es halt Schriften von Brecht gibt, wo er halt selber sagt, der Urheber ist belanglos, das Copyright ist Blödsinn und so weiter. Und die Erben sagen aber nein, ihr dürft das aber nicht verändern, weil, und Brecht halt selber gestrichen und gemacht und getan. Und da wird es dann absurd, ne, wo man halt denkt so, es ist nicht mal mehr im Sinne des eigentlichen, der eigentlichen Person, von der man jetzt sozusagen das Werk fortführen möchte oder damit arbeiten.
Das ist aber mal eine interessante Frage, weil du es jetzt gerade ganz explizit ansprichst. Kann man in seinen Nachlass so etwas reinschreiben und das hat Gültigkeit? Also hätte jetzt Brecht reinschreiben können, so, jeder darf mit meinem Zeug machen, was er will. Natürlich ist Tantieme an diese Leute hier zu zahlen, aber wenn ihr das verändern wollt, könnt ihr das machen. Würde das Gültigkeit haben?
Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber was ich darüber weiß, ist, wenn etwas vererbt wurde und jemand das verwaltet, auch wenn das ein Verlag ist, ich meine, es kann sich doch auch keiner vorstellen, dass damals die Werbung für Rewe oder was das da war mit König von Deutschland, dass Rio Reiser da Hurra geschrien hätte, oder? Also die Sache ist halt die, ich habe seit Jahren eine Idee, ich sage das kurz, ich würde gerne sowas machen wie einen Organspendeausweis, aber für Urheberrecht, ja? Ein Urheberrechtsspendeausweis von mir aus, ja. Also du hast so einen kleinen Ausweis und da kreuzt du halt an, wenn ich sterbe, dann geht mein ganzes Urheberrecht, wird Public Domain zum Beispiel, alles was ich habe, wird Public Domain, kannst du ankreuzen. Oder du kreuzt an, wenn ich sterbe, soll die aktuelle Gesetzeslage eingehalten werden, aber alle dürfen es benutzen, nur meine Nachkommen müssen halt entsprechend vergütet werden, wie es da steht. Oder du kreuzt an, es soll halt alles geregelt werden von jemandem, an den ich das vererbe. Dass man einfach diese Sachen klären kann. Dass wenn man stirbt, kann man sagen, ab sofort, jetzt bin ich tot, Urheberrecht an alle von mir abgegeben. Urheberspendeausweis.
Das klingt erstmal nach einem super Ding, aber ich glaube, worauf ich versucht habe, gerade zu verweisen, ist ja, also, weil da sind ja irgendwie jetzt dann zwei Sachen gegeneinander. So, und wie wir jetzt ja gerade irgendwie festgestellt haben, ist ja das Urheberrecht eigentlich, wie gesagt, ein Persönlichkeitsrecht, was also ja dann schon in einigen, vielen Belangen erlischt, wenn du halt tot bist. Ja, so, also klar, man darf jetzt mit deinen sterblichen Überresten immer noch nicht machen, was man möchte und da gelten immer noch Regeln mit und so weiter.
Oh.
Ja, ich weiß, Quink, tut mir sehr leid, aber ich sag mal so, es ist besser, wenn du es jetzt erfährst. das stimmt schon alles, aber trotzdem erlöschen ja ganz viele Rechte, die ihr halt einfach nicht mehr habt, wenn ihr tot seid. So, also das ist jetzt vielleicht erstmal, ja, so Redefreiheit beispielsweise. gut.
Ich glaube, die erlischt nicht, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das jetzt. Nein, also wahrscheinlich erlischt auch nichts, aber ich will einfach sagen, ihr könnt bestimmte Sachen einfach nicht mehr nutzen. So, das ist so. Und de facto ist ja nun also das Urheberrecht ja eine von diesen Sachen. Und allein, dass man das vererben kann, dass man das überhaupt vererben kann, finde ich halt hochfragwürdig. Ich finde den romantischen Gedanken, den du gerade gesagt hast, ja super cool und total toll. Aber nochmal, nicht? Also, ich finde, andersrum wird ein Schuh draus. Wenn also jemand glaubhaft machen kann, dass er oder sie, dass die Familie super doll darunter gelitten hat und so, ja, und die ganze Zeit am Hungertuch nagen musste, fair, dann würde ich jetzt so sagen, weil wir auch in einem Sozialstaat leben, muss denen dann geholfen werden. Von mir aus auch speziell geholfen werden oder die Leute, die dann diese Kunstsammlung von dieser Person ausstellen, die haben dafür dann eine Verpflichtung, dass es der Familie nicht scheiße geht oder sowas. Das ist alles okay, ne? Also ich will jetzt nicht, dass es den Hinterbliebenen eines Künstlers, einer Künstlerin, dass es denen zwanghaft schlecht geht. Ich habe nichts dagegen, wenn die ein okayes Leben haben. Das ist aber ein komplett anderer Schnack, als mit einer Anspruchshaltung daran zu gehen. Ja, und das ist, glaube ich, was ich so schwierig finde, und zwar instantan, weil, wie gesagt, das ist bestenfalls dein Mann und deine Kinder, und die haben, wie du es gerade so schön gesagt hast, ein bisschen drunter gelitten und dementsprechend werden die jetzt vergütet. Und schlechtestenfalls gibt es keinen Partner, keine Partnerin, keine Kinder, sondern nur einen Verlag. So. Und der Scheiß hat der gelitten. So, ja, das ist halt irgendwie ein rechtliches Konstrukt mit Menschen, die im Wesentlichen einfach davon ganz viel Geld machen. Und das finde ich schwierig.
Ich stimme dir zu. Ich musste aber kurz einen Sprung machen zu einer anderen Art von Abhängigkeit, nur um das so ein bisschen zu verdeutlichen, was dann mein Gedankengang ist. Also, wenn du eine kleine Band bist zum Beispiel, ne, und dann wird es immer größer und größer, ja. Nehmen wir mal zum Beispiel die Toten Hosen, als sie angefangen haben, ne. Also eine Band, die jeder kennt, dann können wir, ne. So, dann wird es immer größer und größer und dann hast du nicht mehr diese Saufgelage und so, weil irgendwann fängt die Band an zu denken und sagt sich, Moment, für uns arbeiten jetzt 200 Leute, da sind jetzt 200 Familien und wenn wir uns jetzt hier besaufen und morgen die Tour deswegen nicht weiter stattfinden kann, weil wir irgendwie besoffen irgendwie von der Brücke fallen oder sowas, dann haben 200 Leute keinen Job mehr. Und ich glaube, dass der ganze Gedanke zwischen, es hat sich ein Geschäftsmodell um Kunst und, also es ist ja auch alles total verflochten, Kunst und Kommerz in diesem Urheberrecht-Ding. Das ist ja auch so ein bisschen das Ding. Es ist ja gar nicht alles Kunst. Und das, ne, manches ist ja auch einfach, in Anführungsstrichen einfach zum Beispiel Handwerk oder Design, hat aber einen künstlerischen Mehrwert. Ne? Aber es ist ja nicht Kunst in dem Sinne von bildender Kunst oder so. Jedenfalls, es bilden sich also Verlage, es bilden sich Galerien, es bilden sich Designbüros, was weiß ich, und all diese Leute arbeiten und geben eben auch Geld aus, um bestimmte Sachen nach vorne zu bringen und was dafür zu tun. Und ich bin dafür jetzt kein, ich will das jetzt nicht gutheißen, weil ich auch finde, dass vieles in den Firmen halt auch aus reiner Geldgier passiert, bei vielen, vielen, vielen Firmen. Aber ich kann verstehen, dass man sagt, plötzlich ist man in einer Situation, wo mehr Leute abhängig von einer Sache sind, als man eigentlich wollte. So, ne? Also du hast angefangen mit deinem, weißt du, oder stell dir das als YouTuber vor, du fängst an mit einem kleinen Channel und auf einmal explodiert der und du hast 20 Leute, die für dich arbeiten. Und dann hast du plötzlich einen Burnout. Und die alle so, oh, wir arbeiten alle nur auf Rechnung. Oh, jetzt kann der 2 Jahre nichts machen, weil der hat Burnout. Dann sind da plötzlich diese Abhängigkeiten schlecht, weil es ist keine Sicherung da. Und ich glaube, dass auch durch das Urheberrecht und diese ganzen Fäden, die da dranhängen, Absicherungen geschaffen werden für Leute, die davon abhängig sind und in Lohn und Brot stehen. Um das mal als positiv als Teufelsadvokat jetzt einfach mal so.
Bis zu dem Punkt, wo du von den Toten Hosen gesprochen hast, die dann besoffen von der Brücke fallen, bin ich da total mitgegangen. Aber also just jetzt in diesem Augenblick, ja, wo du dann davon gesprochen hast, dass da halt dann irgendwie viele Leute dranhängen, Design, YouTube, sonst was Büro, und dass es halt eben nicht um den Tod, sondern um Burnout geht. Dadurch erlischt ja, würde ja dann kein Urheberrecht erlöschen, weißt du? Also erstens mal. Und das andere ist halt, muss man jetzt halt, das klingt jetzt härter, als ich das meine, aber das ist natürlich auch einfach ein unternehmerisches Risiko. Ja, also ich will einfach sagen, de facto gibt es ja nun mal Firmen, die wirklich pleite gehen. Ja, es gibt ja nun mal Geschäftskonzepte, die einfach nicht aufgehen, und es gibt nun mal Menschen, die dann ihren Job verlieren, obwohl sie ihr Leben darauf aufgebaut haben. Und ich glaube, was mich daran so stört, an dieser Argumentation, ist nicht, dass ich innerlich denke, ja, Pech gehabt, haben sie halt, kann ich ja nichts für, sondern dass ich mir denke, nee, dafür haben wir aber andere Konzepte. Also es ist ja nicht so, dass das Urheberrecht dann so der Stand-in ist und dann so, oh krass, jetzt ist Bertolt Brecht gestorben, ja, so, und der hatte ja diese ganzen Leute, die jetzt von ihm abhängig sind, na, zum Glück ist das Urheberrecht der 70 Jahre drin, jetzt können die alle noch Geld damit machen und fallen weich. Nee, das ist ja nicht, was passiert, so, sondern die verlieren trotzdem mal ihren Job, ja, und werden halt dann zum Glück von Sozialsystemen und so weiter aufgefangen, die wir halt in place haben für genau solche Fälle, hoffentlich, aber haben wir nun mal in Deutschland, können wir jetzt, dann ist ein anderer Podcast, aber ihr wisst, was ich meine, und was eben passiert ist, dass die Erben sich das dann trotzdem einstreichen. Und die sagen dann halt, darf aber nicht verändert werden. Pech gehabt.
Total, ja. Total. Ich will da jetzt auch nicht so tun, als fände ich das einen super guten Aspekt. Ich versuche das nur für mich auch immer wieder nachzufragen und zu begreifen. Für mich ist das eher so, als ist das so ein, das ist so ein Erbrecht-Cheatcode, weißt du? Also, weißt du, das ist, als wenn du in dein Testament reinschreibst, 70 Jahre lang nach meinem Tod werden die Gelder halt noch an folgende Leute verteilt, aber du musst es halt nicht machen. Du stirbst und dann wird das automatisch gemacht. Und das gibt's eigentlich für nichts anderes, ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, weil ich bin, generell finde ich, Erben halt ist eine Sache, bei der ich eher skeptisch bin, ne? Und wenn jetzt solche Dinge passieren, wo eben dann auch statt Einzelpersonen eben auch Unternehmen ein Erbe antreten können, sozusagen, von einer Einzelperson wird auf ein Unternehmen Geld gezahlt als Erbe, ohne größeren Aufwand und automatisch auch noch, dann bin ich da auch total skeptisch. Also das ist jetzt nicht so, dass ich hier stehe und sage, das hätte ich gerne für mich auch so, ne? Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, es gibt Aspekte, die können wir nicht wissen aus dem Leben von so einer Künstlerin oder einem Künstler. Wenn jetzt zum Beispiel, du hast einen Verlag, der dich, sagen wir mal, 20 Jahre als Autor aufgebaut hat oder als Autorin, ne? Und du bist ultra dankbar und das sind alles deine Freunde und du siehst die wie eine Familie und dann sagst du, Leute, wenn ich sterbe, soll das für euch weitergehen, so, ne? Aber das kann man natürlich auch selber in einem Testament festhalten. Die Frage ist, warum ist das ein Automatismus? Warum ist das 70 Jahre? Warum reicht da nicht eine Generation, ne? Also die, ne, eine Generation ist ja immer so 30 Jahre, sagt man so, ne? Also bis die nächsten Leute irgendwie Kinder kriegen. Warum reicht das nicht? Und das sind wichtige Fragen, ne? Dass das Urheberrecht natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Dinge enthält, wie zum Beispiel mir die Möglichkeit gibt zu sagen, es darf nicht auf einem AfD-Parteitag ein Song von mir laufen oder so. Ne? Also das ist ja auch Teil des Urheberrechts. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über das Urheberrecht und nennen diesen einen sehr obskuren Teil des Urheberrechts, also diese Zombifizierung aus dem Grab weiterreichenden Tantiemen. Ne?
Ja, so.
Das Urheberrecht tut ja auch für uns was in der Gegenwart,
genau.
als Schaffende. Und da gibt es viele super Aspekte, ne? Und gleichzeitig viele, viele Dinge. Also nehmen wir mal an hier Moses Pelham gegen Kraftwerk. Ein Sample-Ausschnitt aus einer Kraftwerk-Geschichte wird in einem Sabrina Setlow-Song benutzt und seit nunmehr, glaube ich, 25 Jahren oder so streiten sich die Gerichte darüber, darf das? So. Ich schweife ein bisschen ab, aber wir hatten vor einer Weile das Phänomen, ich weiß nicht mehr, war das Artikel 13, war das dann Artikel 18, war das dann am Ende Artikel 27 oder 23, ich komme da nicht mehr ganz klar, aber auf jeden Fall führte es dann dazu, dass YouTube eigentlich Upload-Filter einführen musste. Und,
nee, die hatten sie schon. Diese Upload-Filter dann halt auch irgendwie auf die Kette kriegen.
Du musst ja irgendwann bei YouTube, wenn ich die Gesetzeslage jetzt richtig sehe vom EU-Recht, müsstest du anklicken können, ob das, was du gerade hochlädst, ob es sich dabei um ein Pastiche, um ein Originalwerk, um einen Remix, weißt du, du musst diese Dinge eigentlich benennen, damit YouTube die entsprechend freischalten kann. Das sehe ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wer das bewertet. Und kein Mensch weiß, was ein Pastiche ist. Und wenn du mir jetzt sagst, was ein Pastiche ist in dem Urheberrecht, in dieser Auslegung, dann mache ich einen Sekt auf, jetzt sofort hier im Podcast.
Ich weiß es leider nicht. Ich würde spontan
vermuten, dass Glück es so
ähnlich ist wie eine Collage.
Das
hättest du einen da gehabt, so rein aus Neugier?
Ich habe hier nur Whisky stehen gerade. Aber
ist ja Verhandlungsbasis. Ja.
Könnte in die Küche rennen und einen holen. Also ein Pastiche, das ist nämlich das Ding so. Ein Pastiche ist der ultimative Cheatcode, so wie ich das verstanden habe. Weil ein Pastiche kann eine Collage sein, kann aber so nah am Original sein und so viele Elemente des Originals beinhalten, dass du quasi, also sagen wir mal, das, was Cold Mirror früher gemacht hat mit den Harry Potter Sachen, das könnte man als Pastiche durchgehen lassen. So, und dann wäre das nämlich so, dass Cold Mirror das auch monetarisieren könnte auf YouTube, weil es dann ein eigenes künstlerisches Werk ist.
Ja.
Nee, aber was es gibt auf YouTube ist, YouTube hat dieses Content-ID-System, das heißt, es erkennt, wenn jemand etwas hochlädt, was ein Rechteinhaber auch als Fingerabdruckdatei, also als Vergleichsdatei hochgeladen hat. Ne, also wir laden zum Beispiel diese Filme hoch, wir laden auch andere Sachen hoch, die uns gehören. Also wenn YouTube dann erkennt, okay, das, was du gerade hochgeladen hast, das kenne ich schon, das hat dir jemand anderes als sein Eigentum eingestellt, dann kommt erstmal ein Claim drauf. Und du kannst diesem Claim, also diesem Anspruch, das ist jetzt meins, kannst du widersprechen. Und kannst in diesen Widerspruch reinschreiben, das ist aber etwas, was ich selbst gemacht habe, weil. Und da hast du dann die Möglichkeit anzugeben, das ist ein Pastiche, das ist eine Collage, das ist ein Kommentar, den ich rund um das gebaut habe oder whatever. Das heißt, das ist die Möglichkeit, die da jetzt drin ist, wo du auch wirklich sehr detailliert angeben kannst, warum bist du der Auffassung, das sollte nicht dem Urheberrecht dieser Person in dieser Form unterliegen. Ich warte muss die ganze Zeit auf eine Gelegenheit einzuwerfen. Wusstet ihr, dass Charles Schulz, der Köpfe der Peanuts, als er 2000 starb, dass er in seinem Testament stehen hatte, niemand außer diesem einen Künstler, der so Ölgemälde damit macht, darf jemals wieder die Peanuts zeichnen?
Ja, das wusste ich. War mir bekannt, ja. Das ist, glaube ich, relativ berühmt und auch ein ziemlicher Dick-Move, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, und seitdem sind alle möglichen neuen Formen der Peanuts, zum Beispiel dieser Film von, ich glaube, Illumination Entertainment war es, erschienen, so wo jemand auf jeden Fall auch was zeichnen musste und das veröffentlicht wurde.
Weil Tommy vorhin sagte, ne, dass wir so ein bisschen auch wegkommen sollten von diesem, von der Zombifizierung und so, dann lass uns das doch mal machen. Ja, also jetzt haben wir gerade über das Partisch geredet. Ja, schöne Story. Ich glaube, also so nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, klingt es für mich so ein bisschen, als hätte sich YouTube Fair Use angeguckt in den USA und gesagt, wie könnten wir das denn mal auf europäisch nennen? Ja, was ist denn die Hauptsprache in Europa? Ich glaube, Französisch. Ja, dann nehmen wir das da. Ja, super, super, perfekt. Also so ungefähr klingt das ein bisschen für mich. Und ich meine, Fair Use ist ja mehr oder weniger das, was wir dann oder das, was dann immer wieder häufig als Remix-Culture irgendwie benannt wird. Also mit anderen Worten, man darf Werke verändern und benutzen und remixen eben, solange eine gewisse Schaffenshöhe damit erlangt wird. So.
Ja, das Krasse ist aber, dass natürlich bei dieser Schaffenshöhe, dass du jetzt vergütet werden kannst dafür, ne? Obwohl du, also du kannst komplett alle Sachen zusammenwürfeln, die du nicht selber hergestellt hast und kannst jetzt dafür vergütet werden.
Genau. Also, aber ich will einfach sagen, in den USA ist das schon jetzt so, also immer schon gewesen, so, und scheinbar macht YouTube das jetzt auch in Europa. Ich weiß halt nicht genau, wie sehr das auf der, also wie das Rechtsgrundlage technisch dann in Deutschland funktioniert. Da bin ich jetzt wirklich ein bisschen überfragt, weil de facto, rein theoretisch, könntest du nach deutschem Recht das halt eben immer noch weiterhin verbieten und dann einfach sagen, nee, Partisch gibt's hier nicht. Ja, will ich nicht, darf nicht und so weiter. Aber sagen wir jetzt einfach mal, das ist jetzt da und wir werden ja sehen, was dann daraus wird. So, aber eine Sache ist ja trotzdem eben immer noch super wichtig. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hingehen könnte und sagen könnte, na zum Beispiel, ich kaufe mir ein iPhone, ja, so, ich kaufe mir jetzt ein iPhone, das packe ich aus und dann mache ich dann Aufkleber drauf und dann sage ich, so, Urheberrecht, ich habe ein iPhone mit einem Aufkleber, das ist super cool und so weiter. Und dann sage ich so, niemand darf jetzt mehr Aufkleber auf ein iPhone machen oder sowas oder dieses iPhone darf oder so weiter. Weil natürlich, bevor man ein Urheberrecht erhält, ja, diese Schaffenshöhe irgendwie erreicht sein muss. Also das heißt, es muss irgendwie plausibel sein, dass das, was man getan hat, auch wirklich eine Schaffenshöhe hat. Wie hoch die ist und so, das müssen dann im Zweifelsfall irgendwann Gerichte, sage ich mal, entscheiden. Aber ich sag mal so, also man erkennt das schon. Ja, also wenn jetzt jemand da hingeht und wirklich ein Bild malt zum Beispiel, dann kann man jetzt einmal sagen, okay, du hast da jetzt so ein Bild gemalt, das sieht so und so gut aus, aber auf jeden Fall erstmal prinzipiell, okay, Lieder schreiben, gleiches Thema und so weiter. Also, ne, diese Schaffenshöhe muss also so oder so, egal ob es jetzt Partisch gibt oder nicht, erstmal erreicht werden, um überhaupt in den Genuss des Urheberrechts zu kommen. Also es ist ein bisschen einschränkend von dem, was ich eben gesagt habe. So, du machst irgendwas und es fließt dann so in deine Persönlichkeit rein und dann hast du das einfach. Gleichsam musst du es aber eben auch nirgendwo anmelden. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das Urheberrecht irgendwie, du musst zum Urheberrechtsamt gehen und sagen, ich habe dieses Ding hier gemacht und dann hast du das Urheberrecht, sondern es ist halt eben einfach da und solange du irgendwie glaubhaft machen kannst, dass das, was du da getan hast, irgendwie, dann gilt das. Aber, und da kommen wir nämlich dann zum nächsten Ding und das ist eben nicht mehr die Zombifizierung, wie machst du denn das glaubhaft? Also erst recht, jetzt weißt du nicht in einer Zeit 1920 oder so, wo das alles noch super kompliziert war und komplex und es war überhaupt erstmal schwierig und so weiter, sondern heute. Wie machst du denn heute glaubhaft, dass dieses eine Bild, was auf die Wild Art, weiß nicht, ob das mal noch ein Ding ist, damals gab es das mal, was auf Bilderplattform XY hochgeladen wurde, deins ist? und nicht das von irgendwem und nicht von einer KI gemacht oder so. Ja? Was machst du denn? Ja, ich habe, das ist ja ein Digital Art Bild. Ich habe das Original hier auf meiner Festplatte. Das ist nämlich in sRGB gemalt und deswegen ist es original oder so.
Ja, also ich würde sagen, seit 2 oder 3 Jahren ist die Antwort darauf, ich schreibe mir das in Ethereum-Blockchain und.
Ja, genau. So, ne? Super, genau, also. Super Antwort. Nein, ohne Spaß jetzt. Super Antwort. Denn tatsächlich, als hier NFTs und Blockchain und so weiter aufkam, habe ich mir, ich habe gejubelt innerlich, weil ich dachte, boah, zum ersten Mal seit der Erfindung von irgendwas Digitalisiertem ergibt Urheberrecht und diese Originalifizierung von digitalem Content Sinn. Ja, dann kamen diese komischen Affen und dann kam EA und hat gesagt, vielleicht machen wir noch irgendwie bei Blizzards WoW irgendwas, machen wir auch noch NFTs rein. Dann kam irgendwie die Blockchain-Bro-Bubble und Bitcoin und dann ist das einfach untergegangen. Und heute,
NFT is a scam.
Ja, so und heute kannst du halt nicht einmal mehr darüber diskutieren, ob es rein theoretisch gesehen irgendeinen Anwendungsfall dafür gäbe, sondern es ist generell falsch und schlecht.
Also ja, die Technik war auch nicht gut.
Das Ding ist, ein Freund von mir ist Videokünstler, ne? Und bei Videokunst werden häufig so 5 oder 6 DVDs verkauft. Mhm. Ja, da ist dann diese Videokunst drauf oder du verkaufst einen Bildschirm, da läuft die drauf und dann wird ganz genau in Verträgen festgehalten, wie darf man das abspielen, wo darf das aufgehängt werden und wird es in der Zukunft noch Kopien dieser DVD geben. Und in dem Moment, als ich das erste Mal von NFTs erfahren habe, habe ich direkt den angerufen und habe gesagt, das ist jetzt endlich das, was du brauchst, um irgendwie da einen kleinen Schiff zu machen. Und vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, als das noch so ein bisschen hypisch, gibt es das Wort hypisch? Ich habe das gerade gefunden. Als es noch so hypisch war. Oh, ja,
krass, Urheberrecht.
Also genau, als das noch so ein Hype war, da ist Damien Hirst, der englische Künstler, hat was gemacht, also der macht manchmal Sachen, die finde ich gut und andere finde ich nicht so gut. Der hat Bilder von Kirschbäumen gemalt, 100 Stück oder so, und hat die auch gleichzeitig lassen. Dann...
Der hat dann ja immer so Fabriken,
ja, genau,
die Leute
also,
empfehlen alle malen.
Der hat Fabriken, der hat viel gelernt von anderen Künstlern. Und also es gab halt diese 100 Kirschbaumbilder auf Leinwänden und dann gab es dazu auch jeweils einen adäquaten NFT und dann konnten die kunstinteressierten KäuferInnen konnten dann entscheiden, wenn sie es kaufen, ob sie NFT oder das Original als haptisches Werk kaufen. Und wenn sie sich für die NFT-Variante entschieden haben, wurde das Original-Leinwandbild verbrannt, zerstört, zerhackt, was auch immer.
Okay.
Das heißt, also das war so ein Experiment, wo ich dachte, so, das ist echt nett, weil das führt das Ganze wieder, also er spielt ja immer ganz gut mit diesen Erwartungen des Kunstmarktes und dieser Hype-Steigerung, auch bei NFTs dann in dem Fall. Aber ich glaube, in dem Fall hat er sich wirklich ausgemalt, dass das jetzt ein adäquater Ersatz ist für ein haptisches Ding. Diese Blockchain, die dann ja auch irgendwann, wenn der Vater von Kyle aus South Park das Internet ausschaltet, dann ist auch die Blockchain weg. Ne? Dann,
genau, richtig.
Genau, aber das ist halt so ein Ding, ne? NFTs sind urheberrechtlich eine spannende Kiste, vor allen Dingen, weil du auch Dinge verbinden kannst miteinander aus der haptischen Welt mit einem digitalen Bild plötzlich und du trotzdem halt eine Nummer 1 hast. Du hast eine Möglichkeit zu sagen, das ist der Ursprung, der Urknall meines Werkes sozusagen.
Ja, aber halt könntest. So, weil nämlich das Problem ist, es ist dann aufgetaucht und wie Quing nämlich gerade sagte, es hat dann tausende Probleme, ja, also und sei es nur, dass natürlich irgendwie in die Blockchain nicht ein JPG oder was auch immer das Format des Bildes ist, gespeichert wird, sondern ein Link auf das und dann ist plötzlich aber das, wo es hochgeladen wird, weg und dann hast du einen toten Link in der Blockchain und all diese Sachen, ja, also nochmal.
Auch der Energieverbrauch der ganzen Technik.
So, aber was ich einmal sagen möchte ist, davon abgesehen, dass, ja, und auch die Zeit, aber so, aber davon abgesehen, dass du also eben all diese Probleme hattest, könntest du ja rein theoretisch da jetzt drauf fußend weitermachen. Aber das, was ich sehe, ist, dass ja 0, gar niemand irgendein Interesse daran zu haben scheint. Außer am Anfang gab es halt ein paar Scammer, die wollten das irgendwie machen. Dann gab es, wie du es gerade gesagt hast, ein paar KünstlerInnen und Künstler, die das irgendwie mal als Witz probiert haben. Und dann gab es halt
Hype Bros.
Bitte?
Es gab eine ganze Mannschaft Hype Bros.
Ja, ja.
Das ist das Ding. Das
ja,
ist
nein.
Geil.
Super, ja, toll. Hatten sie neulich bei in einem Podcast, der sehr zu empfehlen ist, by the way, alternativlos. Lohnt sich sehr, der ist von Frank Rieger und Fefe. Da erzählen nämlich davon, dass es sowas auch in den 20ern gab, in den USA, also das, was wir heute Crypto-Bros nennen, oder halt jetzt, wie heißen die, Entschuldigung, AI-Bros, nein, Prompt-Engineers. Prompt-Engineers.
Ah.
Ja, und zwar hast du die nämlich in den 1920ern Boosters genannt. Also Leute, die eben irgendwas boostern. So, ja, also die irgendwas so hypen, dass, oh, das ist das nächste große Ding. Aber die Leute, die das hypen, die du sicherlich brauchst, aber das sind ja nicht die Leute, die irgendwas verstanden haben oder die sich Gedanken machen oder die auf Tommys Idee mit dem Urheberrechtsspenderausweis kommen. Sondern das sind ja einfach nur Leute, die sehr, sehr laut, sehr, sehr lang anhaltend schreien. Und was es jetzt aber bräuchte, damit NFT oder eben dass irgendwie mal was fürs Urheberrecht tut, wäre, dass sich jetzt jemand nochmal hinsetzt und jetzt die Technologie nimmt, die man hat und darüber nachdenkt und das mal analysiert. Und was du aber halt hast, sind entweder Leute, die einfach die gesamte Sache einfach nur hassen und sagen, ja, geht halt nicht, gibt's halt nicht, will ich halt nicht und bla. Und das finde ich erstmal okay, solange die dann aber auch bitte sagen, ja, und deswegen muss auch das Urheberrecht weg und nicht sagen, ja, und deswegen müssen wir jetzt alles so lassen, wie es jetzt ist, weil jetzt ist es halt scheiße. Es ist maximal unsicher und du hast gar keine Ahnung, wer, was, wie, wann und überhaupt. Ja? Oder aber die sich halt ernsthaft damit auseinandersetzen und sich Gedanken machen. Denn, und jetzt kommen wir endlich zu dem großen Ding, was mich am Urheberrecht eigentlich nervt. Also, und zwar an dem heutigen Urheberrecht. Du musst, damit du wirklich dein Recht, also an dein Recht kommst, mit ganz vielen Leuten zusammenarbeiten, die dir dabei helfen. Niemand kann das alleine. Ja, es ist nicht so, dass das, und Tommy, du darfst mich jetzt gerne korrigieren, vielleicht sehe ich das falsch, vielleicht machst du das alles ganz alleine. Aber ich wette fast, dass du auch Menschen hast, die dich dabei unterstützen, dass dein Urheberrecht, wenn du denn Songs schreibst oder sowas, also dass wirklich das nicht auf einer AfD-Dingsbums gespielt wird zum Beispiel.
Nee, habe ich so gesehen eigentlich nicht. Also, nicht. Weil die Leute, die mich unterstützen in meinen Dingen, kümmern sich eigentlich nur um mein Verwertungsrecht. Also GEMA zum Beispiel.
Ja.
Musikverlage.
Ja, aber das ist ja das, oder nicht? Also, ich meine, zum Beispiel, wenn jetzt die AfD eine Veranstaltung macht, müssen die ja der GEMA melden, was sie da gespielt haben.
Genau, und der GEMA ist das völlig egal, ob die AfD das tut und meinen Song da spielt. Die GEMA sagt, okay, ihr habt den gespielt auf einer öffentlichen Veranstaltung, wie viele Leute waren da, gab es Eintritt oder nicht, wie groß war der Raum und dann zahlt ihr 5,50 Euro pro Person oder was weiß ich.
Okay.
Und dann kriegt Tommy Finke das Geld. Das ist alles Leistungsschutz, ne? Das ist alles Aufführungsrechte,
ja, okay, gut,
Verwertungszeug.
So, die AfD macht das jetzt, was kommt dann? Was passiert denn dann?
Genau, dann würde ich vermutlich der AfD schreiben oder mit einem Anwalt zusammen. Ne, also ich würde fast sagen, das einzige Mal, dass ich mit einem Urheberrechtsanwalt zusammengearbeitet habe, war, als ich Filmmusik gemacht habe, weil da ganz klar geklärt werden musste, was darf ich noch, was dürfen die damit. Ich würde aber auch sagen, dass das zu einem Großteil auch einfach Verwertungsrechte betroffen hat. Das heißt, ich würde fast sagen, dass was das Urheberrecht angeht, kann man vieles selber machen. Und wenn es dann aber Dinge betrifft, die einem angetan wurden, ist natürlich das Rechtssystem irgendwie zu bemühen, weil es ist ja ein Recht. Ne? Aber auch das mache ich ja sozusagen alleine. Ne? Also ich gehe dann alleine zu einem Urheberrechtsanwalt und sage, pass mal auf, das ist passiert, kann ich das überhaupt ahnden? Und dann sagt der entweder ja oder nein oder die, ne, wenn es eine Anwältin ist. Ich verstehe, was du meinst, weil es Hölle kompliziert ist alles und man sicherlich bei bestimmten Sachen auch einfach den Sinn nicht versteht und auch einem so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ich persönlich habe, glaube ich, aber den Eindruck, dass vieles, was im Moment das Urheberrecht betrifft, aus einem kleinen Generationenkonflikt entsteht. Oder vielleicht sogar nicht nur zwei Generationen, sondern mehr Generationen. Also ich habe das Problem zum Beispiel mit den Brecht-Erben. Ich sage, wie die mit dem Urheberrecht umgehen, ist nicht mehr gut. Mhm. So, das haben viele Leute. Mhm. Und gleichzeitig haben andere Leute aus einer Generation unter mir ein Problem damit, wie ich mit dem Urheberrecht umgehe. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eigentlich gar nicht, dass meine Musik bei YouTube zum Beispiel hochgeladen wird und überhaupt benutzt wird oder bei TikTok läuft. Aber wir haben eine Generation von Leuten, die sind aufgewachsen mit einem sehr Robin Hood-artigen Internet, wo alles irgendwie ging und wo eine ganze Weile alles Mögliche einfach zu haben war. Und ich erinnere mich, vor ein paar Jahren wurde ich mal angeschrieben und hatte so ein Fan geschrieben, ja, ich habe deine neue CD irgendwie gehört, ne? Damals war es noch eine CD und ich so, super, cool, wo hast du die denn gekauft, komm mal zum Konzert, dann kann ich die unterschreiben. Und Fan sagte halt, nee, die habe ich hier, wo auch immer, aus irgendeinem Forum runtergeladen. Und dann habe ich halt gesagt so, okay, ja, ist nicht cool, weil, ne, ich muss ja davon leben. Und Fan sagte dann, Moment mal, aber du bist doch ein Musiker und du stehst in der Öffentlichkeit, du hast doch genug Geld. Und es war ganz schwer, der Person zu vermitteln, dass das nicht stimmt. Das ist eine, also das ist da einfach, das liegt nicht gut übereinander, ja. Das ist, wenn man sich so zeichentrickmäßig anguckt, diese beiden Zeichnungen, das hat nicht funktioniert. Also es gibt Personen, die mit einem Gedanken von Urheberrecht aufgewachsen sind, die sagen, es gibt Inhalte, die nehme ich und damit kann ich agieren. Ohne was Neues zu schaffen, sondern damit auch einfach zum Sport gehen und joggen und so. Und das ist eine Art von Verwertung, wo ich sage, solange ich lebe, wäre es gut, wenn ich dafür was bekommen würde. So.
Ja. Genau.
Ich habe von einem Künstler gehört, der hatte das Erlebnis, dass Leute auf seinen Konzerten, dass Kids gekommen sind, die haben sich dann vom Merchstand die CDs genommen, wollten rausgehen, weil für die der Gedanke für Musik zu bezahlen einfach komplett fremd war.
Ja, aber Quink, jetzt entschuldige mal bitte, schämst du dich denn dann wenigstens dafür?
Wieso? Ich komme in der Anekdote nicht vor.
Doch, denn jetzt gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Woher kommt denn das? Wer ist dir denn dafür verantwortlich, dass Leute denken, du bist doch ein Künstler, du stehst doch in der Öffentlichkeit, natürlich kriegst du Geld dafür, das macht doch Sinn. Das ist doch wie bei YouTube zum Beispiel. Wenn ich bei YouTube Original-Content hochlade, kann ich das doch monetarisieren. Und dann werde ich doch ganz reich, so wie alle YouTuber immer reich sind.
Aha, soll ich mal erzählen, was ich in meiner Zeit als
darum geht's nicht.
Verdient Warte
mal,
habe?
Nein, pass auf mal, darum geht's gerade nicht, sondern was ich versuche zu vermitteln ist, es hat doch einen Grund, warum, um mal wieder in der Podcast-Landschaft zu bleiben, die Hoaxillas immer wieder darauf aufmerksam machen, ja übrigens, wenn ihr uns bei Spotify hört, bekommen wir dafür nichts. Warum müssen die das denn wohl sagen? Ja, weil Spotify Menschen, die da Musik haben, eine ganz mini kleine 0,000000001-Cent-Tantieme zahlen.
Tommy, weißt du gerade, was das für ein Betrag ist, den man da kriegt?
Bei YouTube? Ich habe keine Ahnung. Nee, erstmal schönen Gruß an die Waschkaus. Ich bin großer Fan. Also ich weiß zumindest, was man bei Spotify kriegt. Ne? Und das ist natürlich auch ein ähnliches Modell.
Genau.
Ne? Auch da ist es einfach so, irgendeine Firma hat sich ein... So, und da sind wir vielleicht wieder am Anfang dieser Folge, ne, wo ich halt gesagt habe, okay, es gibt Firmen, die haben etwas getan für die Künstlerinnen und Künstler, die haben etwas aufgebaut und deswegen möchten die auch vergütet werden. Nur, was ich gerade angesprochen habe mit den verschiedenen Generationen, ne, pass auf, wir haben drei Generationen. Da sind die, die sagen, hey, bis 70 Jahre nach dem Tod ist voll geil, das machen wir so.
Ja.
Dann meine eigene Generation, die sagt, nee, 70 Jahre nach dem Tod ist ein bisschen fies, lass doch mal direkt nach dem Tod oder 20 Jahre, also irgendwas Faires. Und dann Generation Nummer 3, ist Generation unter mir, sagt dann so, nee, lass doch direkt auch, während die Person noch lebt, ohne Copyright machen, so.
Ja.
Und dann gibt es eben diese Firmen wie Spotify und TikTok, die sich sozusagen bei dieser Generation ansetzen, die ich zuletzt erwähnt habe, und sagen, wir holen uns jetzt für das Minimalste an Geld, was wir ausgeben müssen, alle diese Rechte und hämmern das raus an die Generation, die sagt, sie will das meiste für einen kleinstmöglichen Betrag, nämlich eigentlich umsonst, aber umsonst geht's halt noch nicht, deswegen, ne? Und da
dann Werbung.
Genau, da läuft dann Werbung oder so für Sachen, die wir nicht brauchen, die wir dann doch brauchen, weil wir die Werbung so oft gehört haben. Und das ist für mich die Krux, ne? Weil es ist eine Abwärtsspirale und trotzdem gehe ich natürlich nicht mit und sage, dass diese 70 Jahre oder weiß ich nicht, 180 Millionen Jahre bei Disney jetzt, ne, dass das irgendwie, dass das gerechtfertigt wäre. Aber nehmen wir mal an.
Sag mal kurz die Anekdote wegen der 180 Millionen Jahre.
Naja, also das Copyright für Mickey Mouse wäre ja schon mal 1900, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, es wäre schon mal 1960 oder so abgelaufen. Ja. Dann hat man es nochmal verlängert auf 1980, dann hat man es nochmal verlängert durch intensive Lobbyarbeit auf 1990, 2000, was weiß ich. Und jetzt, dieses Jahr, ist es ja dann endlich abgelaufen, 2021. Also
21, nach 95 Jahren.
Nach 95 Jahren. Und da muss man eben sagen, das ist die Krux, wenn du eine Monokultur betreibst und du machst dein ganzes Unternehmen, also jetzt ist ja Disney zum Glück keine Monokultur geblieben, ne? Es gibt ja nicht nur Mickey Mouse, ne? Also nicht, dass ich jetzt großer Fan des Konzerns wäre, aber natürlich freue ich mich, wenn gute Animationsfilme erscheinen und gute Serien und so. Aber Lirum Larum Löffelstiel, ne, 95 Jahre, Walt Disney längst unter der Erde und dann hast du ein Unternehmen, was halt sich intensiv gebrandet hat nach einer Idee, die von einem Typen erfunden wurde, also sogar von einem anderen, ich vergesse immer seinen Namen, aber er steht bei Steamboat Willie, steht er ja vorne mit drin, ne? Und hat er also diese Maus erfunden, die wird zu einem Markenzeichen. Und dann müssen diese Leute halt ständig irgendwie da nach Washington D.C. rennen und irgendwelche Geschenkkörbe verteilen und sagen, können wir mit dem Copyright nicht nochmal irgendwie 20 Jahre oder nochmal 40 Jahre, guck mal, Mickey Mouse voll wichtig, deine Kinder waren doch neulich auch in Disneyland, komm. So, weißt du? Da wird es ultra shady.
Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich aber...
Ich möchte ganz kurz nur dazu sagen, der Song, den wir am Anfang gehört haben, war Tommys Kommentar dazu. Das war nämlich ein Remix des Songs, den man im Original Steamboat Willie mit Mickey Mouse hört, Steamboat Bill, tatsächlich ein Song, den es vorher schon gab und dessen Copyright, glaube ich, längst abgelaufen ist. Aber das war dann quasi der Kommentar zum Ablauf des Copyrights von Tommy. Das war sein Remix.
Ja. Ich wollte aber einfach nur noch mal ganz kurz zurück zu deinem Gedanken kommen, weil du gerade, ich habe dich eigentlich voll fies unterbrochen, aber ich wollte einfach, dass du kurz das mit Disney eben erzählst. Dein ursprünglicher Gedanke, beziehungsweise das, wo du gerade dabei warst, waren ja die drei Generationen mit der, so und dass du jetzt eben diese Generation bist, ja, eben nicht die 70 Jahre oder 100 Millionen Jahre, sondern eine andere, aber eben auch wieder nicht die dritte. So, da warst du gerade irgendwo, da wollte ich noch mal.
Genau, also weil für mich als lebender Künstler, der halt Dinge schafft, ist es natürlich wichtig, dass ich, wenn ich unterwegs bin und feststelle, es läuft irgendwas von mir irgendwo, dass ich dafür Geld sehe. Ein großer Teil meiner Arbeit ist zum Beispiel Theaterarbeit, ne? Und bei Theaterarbeit ist es so, du probst halt 6 Wochen und machst da Musik und dann wird das halt, weiß ich nicht, 15 Mal aufgeführt. Wenn du Glück hast, wird es 30 Mal aufgeführt. Und dann verschwindet das wieder im Schrank, aber das Theater hat auch das Recht, Musiken daraus wieder zu benutzen manchmal. Es kommt immer so ein bisschen auf die Verträge an. Und da ist zum Beispiel wichtig, dass die Vergütung einfach stimmt, was eigentlich auch in dem Sinne kein Urheberrecht ist, sondern Verwertungsrecht und Aufführungsrechte und so weiter. Aber es hängt alles irgendwie zusammen, ne? Und wenn jetzt jemand von mir Songs runterlädt, und dazu joggen geht zum Beispiel, dann hat die Person davon Mehrwert, ja. Und diesen Mehrwert, das ist ja dann sozusagen auch einfach nur eine Dienstleistung. Weißt du, die Person kommt nicht zu meinem Konzert oder so, sondern die hört sich was an und macht damit oder was weiß ich, kocht oder bügelt oder verliebt sich oder tanzt, ich weiß es ja nicht. Aber es ist ein Mehrwert, der ohne das Stück von mir nicht stattfinden könnte. Vielleicht durch ein anderes Stück von jemand anderem, aber in dem Moment hat man vielleicht meine Musik gehört. Das sind schwierige Geschichten. Und die einzigen Leute, die helfen können, uns Künstlerinnen und Künstler dazu entlohnen gerecht, sind halt die Firmen, die jetzt gerade den Markt bestimmen. Spotify, YouTube und so weiter.
Genau, da würde ich gerne mal auf diese Metaebene gehen, beziehungsweise auf diese Ebene, es ist nicht unbedingt Meta. Diese Firmen, also auch Amazon und so, die haben sich einfach in eine Position gebracht, wo sie wirklich nicht einfach nur den Markt, sondern die Märkte bestimmen können, wo sie wirklich bestimmen können, okay, du verkaufst deine Musik zu diesem Preis Und du musst das zu diesem Preis machen, weil wir sind der Markt. Wir sind, wo die Leute das hören. Und die Konkurrenz, die es gibt, jetzt meinetwegen Amazon Music, YouTube Music gibt es ja auch und so, die freuen sich natürlich, dass die Preise schon so gedrückt wurden und machen das zu gleichen oder noch niedrigeren Preisen. Und du hast gar keine Chance, irgendwie mit deiner Musik gehört zu werden, wenn du dort nicht stattfindest. Was ja auch ist, du hast ja, glaube ich, auch mit Retter des Rocks ein Label, wo du auch anderen Indie-Künstlern hilfst, auf diesen Märkten überhaupt stattzufinden. Ist das richtig? Oder?
Ja, genau. Ich habe dieses kleine Mini-Label, wo wir sowas machen.
Genau, Astra Kid und so. Also Indie-Bands, die mal in einem bestimmten Kreis bekannt waren, die jetzt eigentlich nur noch die wissen, die hören, die wissen, dass Pele Götzer mit Pele Caster früher mal was anderes gemacht hat, dass die noch irgendwo gehört werden können.
Jetzt musst du aber ein bisschen mehr darüber erzählen, weil ich habe gleich noch an dem, was du vorher gesagt hast, eine Kritik, aber jetzt ist natürlich gerade der Werbeblock. Also erzähl doch mal bitte, was machst du da?
Also ich habe 2008, weil meine eigene Platte wollte niemand haben, so, ne, ich habe die natürlich zu Labels geschickt und so, und dann habe ich mein eigenes Label gegründet, meine Platte gemacht, und dann kam kurze Zeit später Spaceman Squiff und
das,
wollte ein Album machen.
War das Poet der Affen?
Nee, das war repariert, was euch kaputt macht.
Okay, das war das, wo ich dich als was schon draußen war,
Dankeschön,
kennengelernt habe. Ja.
Genau, also es wollte keiner machen. Es alle fanden das irgendwie so ein bisschen so, nicht so richtig einordnen, weil war irgendwie Pop, war dann aber auch punkig und eckig und kantig. Und dann habe ich das einfach selber gemacht, Label gegründet, bei der GVL angerufen und gesagt, wie mache ich das und so, und habe mich da so durchgearbeitet. Und letzten Endes kamen dann immer mal wieder Freunde, die dann auch eine Platte veröffentlichen wollten, hatten das gleiche Problem. Ich habe gesagt, das ist ja super, ich habe ja jetzt ein Label, dann kann ich das ja machen. Und dann kann man das überall sich anhören. Aber es lohnt kaum noch. Also es ist nicht so, dass man damit überhaupt Geld verdient hätte, aber mittlerweile ist es fast so, dass wenn man was digitalisiert, dass überhaupt nicht mehr die Kosten reinkommen. Teilweise. Es ist wirklich schwierig geworden.
Genau. So, okay, gut. Also erstmal cooler Effort, aber ich muss jetzt halt eben wirklich nochmal auf das von eben zurückkommen, weil was ich halt sehe oder höre, wenn ich dann eben dir zuhöre, ist ja jetzt zunächst erstmal, dass das, und das war, was ich vorhin irgendwann mal gesagt hatte, dass es erstmal ein soziales Problem ist. So, also, sicherlich auch ein Generationenproblem. Nämlich, es wird etwas geschaffen und Menschen nehmen es für selbstverständlich, dass es da ist. Der Grund, dass diese Generation das für so selbstverständlich nimmt, das ist ja nicht, weil die alle böse sind oder sowas, ne? Oder weil die dir was Schlechtes wollen. Sondern weil die natürlich in einer Welt aufgewachsen ist, wo alles at your fingertip, und zwar literally, also wirklich in echt, wo du auf was drauf touchst und es ist da. Ja, so. Aus dieser Welt kommen die. Und es gibt ein paar Sachen, wo du halt drauf touchst und dann musst du erst irgendwie Geld bezahlen. Burger King und McDonald's zum Beispiel. Ja, so. Oder Amazon. So. Oder es gibt halt ein paar Sachen, da touchst du drauf und es ist einfach da. So. Und als ich gerade gesagt habe, Quink, was hast du zu deiner Verteidigung, war das halt so halb ernst gemeint. Weil natürlich kann Quink da jetzt persönlich nichts dafür, das habe ich schon verstanden. Aber am Ende des Tages sind es ja Prinzipien und Geschäftsmodelle wie genau dieses, die das verhindern. So, und ich sage nicht, dass ich prinzipiell gegen das Geschäftsmodell von YouTube oder Spotify bin. Es ist aber das exakt gegenteilige Geschäftsmodell von McDonald's. Ja, so. Bei McDonald's kann ich mich nicht reinstellen und sagen, ich gucke mir jetzt zwei Werbespots an, dann kriege ich einen Big Mac. Sondern bei McDonald's, da brauche ich halt echtes Geld und dann bezahle ich das und dann kriege ich einen Big Mac. Vielleicht. Oder irgendetwas, was so ähnlich ist wie ein Big Mac. So. Bei Spotify und YouTube ist das aber anders. Ich persönlich bezahle für YouTube Premium, weil mir Werbespots super auf den Sack gehen. Ja, nervt mich total. Hasse ich, will ich nicht sehen. Dementsprechend bezahle ich dafür halt Geld. Ob davon dann irgendwen irgendwas ausgeschüttet wird oder ob, wenn ich mir etwas angucke, Leute mehr Geld bekommen als sonst, wahrscheinlich nicht, ist mir aber auch ehrlich gesagt relativ Wurst. Worum es mir geht, ich will keine Werbung sehen und hören auch nicht, deswegen bezahle ich auch was für Spotify zum Beispiel. Aber ich kann halt auch anerkennen, dass es eben viele, viele, viele Menschen gibt, die das nicht können. So, und für diese Menschen braucht es eine Möglichkeit, an Kultur teilzunehmen, ohne was bezahlen zu müssen. Ja? Und ich sag mal so, das ist leider ein relativ unlösbares Problem. Als jemand, der aus einem Background kommt, der mit sehr viel Armutsbetroffenheit zu tun hat, kann ich sagen, dass ich persönlich super gerne irgendwie Geld gebe für Dinge. Ja, einfach weil ich mich freue, wenn Leute davon profitieren. Komma aber, ich aufgrund dessen, wie ich aufgewachsen bin, möchte, dass auch mein vorheriges Ich, was ich Spotify und YouTube und Audible und ja, alles nicht leisten kann, auch an all dem partizipieren darf. Und wir brauchen halt eine Lösung dafür. So, und ich finde es halt dann so schwierig, sage ich jetzt einfach mal, Leute mit all dem allein zu lassen. Und das Einzige, was uns irgendwie einfällt, ist, ja, wir müssen jetzt halt irgendwie so eine Firma das halt entscheiden lassen. Und dadurch, dass ich halt super lange mittlerweile in meinem Leben für große Firmen arbeite, in der Wirtschaft als Berater, weiß ich halt ganz genau, wie diese Leute zu Kunst stehen und wie viel Ahnung die von dem haben, was du so machst. Ja, und wie viel Herzblut die vergießen und empfinden, wenn die ein Lied von dir hören oder ein Bild von jemandem sehen oder so. Und das nervt mich, weil da ist leider Gottes keine Idee. Da ist kein Urheberrechtsspenderausweis. Da ist nicht einmal ein Gedanke daran, wie man etwas besser oder für allgemeine Menschen zugänglicher machen könnte oder. Ich gönne von mir aus allen Erben von Bertolt Brecht unendlich reich zu werden. Das dürfen sie gerne machen. Aber fuck, ich will auch, dass jeder diese Sachen lesen kann und aufführen kann und benutzen kann. Und dafür brauchen wir echt eine Lösung.
Lass mich da kurz einhaken, weil ich bin bei dir. Ich glaube, das ist ein Problem, was wir auch sozial lösen könnten. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich will vergütet werden und ich sehe nicht diese andere Generation, die sagt, ich will aber alles umsonst, dann sage ich, ich sehe die doch. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, pass auf, du hast jetzt irgendwie 20 Jahre lang gezeigt, du bist irgendwie ein Künstler in irgendeiner Form, du kriegst jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen oder irgendwas, ne? So, dann mach halt deine Kunst, aber dafür gehört die allen. Da bin ich der Letzte, der sagte, da habe ich ein Problem mit. Ganz und gar nicht. Würde ich sofort machen. Also das wäre zum Beispiel ein Modell, das kann man so, so durchsetzen. Ne? Habe ich null Probleme mit. Eine andere Sache allerdings, die entsteht an der Stelle, wo man sagt, es dürfen alle alles mit allem machen, ist eben der politische Missbrauch, der mir in Deutschland zumindest total am Herzen liegt. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich werde jetzt bezahlt von, also in Amerika ist das zum Beispiel so, die Militärbands, die da spielen, ne? Wenn die eine Aufführung machen, wenn die irgendwas aufnehmen oder so, dann gehört das der gesamten Bevölkerung. Die dürfen das dann benutzen, ne? Weil das ist ja von staatlichen Mitteln finanziert. In dem Moment, wo ich von staatlichen Mitteln finanziert bin, kann ich eben nicht mehr sagen, es läuft nicht mehr auf der AfD-Parteiveranstaltung. Ja? Das, also zumindest gäbe es keinen guten Grund, also es, natürlich gibt es gute Gründe, das nicht zu wollen, aber es gäbe keinen juristisch fassbaren Grund mehr zu sagen, warum es da nicht laufen soll, außer es gefällt mir nicht. Und darf ich das dann noch, habe ich dann noch die Kontrolle darüber? Man könnte natürlich ein Gesetz schaffen, bei dem das funktioniert, wo man sagt, du wirst vergütet, alle dürfen es benutzen, aber es darf eben nicht politisiert sein, zum Beispiel. Aber darf es zum Beispiel auch jemand, also mal ein ganz böses Beispiel, ne? Also es kommt jemand her und nimmt mein Album komplett neu auf und der Typ ist aber irgendwie, weiß ich nicht, dreifacher Serienmörder oder so. Das ist mal ein Extrembeispiel. Ne? Du weißt, was ich meine. Ja, also
irgendjemand, der sehr unsympathisch ist.
Es dürfen plötzlich unsympathische Leute mit den Sachen etwas machen. Das dürfen sie jetzt. Naja, also eine Coverversion dürften sie jetzt auch machen, wenn sie sich so nah an die Musik halten wie möglich. Insofern sind da dann auch schon gewisse Grenzen gesetzt. Ne? Also,
ja, oder aber wenn sie ein Pastiche machen, ja? So, dann dürfen sie auch alles genau damit machen. Das ist ja der Punkt. Guck, ich sage, dass das aus so vielen Aspekten heraus ein Relikt der Vergangenheit ist, ab dem Zeitpunkt, wo es Internet gibt. Und Internet gibt es halt eben nicht mehr seit 10 Jahren. Internet gibt es jetzt seit 30 fucking Jahren für den Gesamtmarkt. AOL-CDs sind 30 Jahre alt.
Es muss natürlich so gut werden, dass man auch Tondateien dergleichen übertragen kann.
Ja.
Also insofern 20 dann,
Jahre
ein bisschen danach, ja.
20 Jahre alt. So, aber
Props gehen raus an das Fraunhofer-Institut, danke.
Ja. Nein, die MP3 aber, entwickelt haben, ja.
Aber was ich einfach damit sagen möchte, ist, wir werden da nicht mehr hinkommen. Wir haben nur diese, also ich glaube fest daran, wir haben nur zwei Wege. Und der eine Weg ist, wir setzen uns jetzt hin und beschäftigen uns richtig, wirklich ganz doll damit, wie NFTs funktionieren. Und das heißt dann wirklich auch einfach, sobald du irgendein Werk erschaffst, irgendetwas, irgendein digitales Werk, ist es einzigartig und nachverfolgbar. Und wenn es Kopien davon gibt, dann funken diese Kopien irgendwie an dich zurück, sodass du immer weißt, wo ist dein Werk. Das ist eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass ich die jetzt besonders toll oder schlecht finde, aber es ist einfach eine Möglichkeit. Aber das ist, glaube ich, etwas, was es braucht in einer digitalisierten Welt, wo du niemals Kontrolle darüber hast, wer was wie mit deinen Bildern macht. Wenn ich für meine, ich sage jetzt mal Rollenspielrunden, ein tolles Bild vom Mars finde, ich habe dann einen Künstler gefunden. Ja, das kann ich mal sagen. Ich habe einen Künstler gefunden, der malt richtig tolle Bilder oder malt 3D, was auch immer, digital, Digital Art von Planeten. Ja, finde ich voll super. Habe ich den angeschrieben? Hi, ich würde gerne deine Bilder benutzen. Was darf ich dir denn dafür bezahlen? Sag so, ja, also Verwertung, das macht eigentlich hier der und der Verlag und kommt halt auf die Stückzahl. Wo willst du das denn machen und wie willst du das denn? Ich so, ja, also das ist für so eine Gruppe aus 7 Leuten und völlig privat und das ist auch überhaupt nicht öffentlich und so. Ich will das halt einfach nur in einer höheren Qualität haben und dir dafür Geld geben. Keine Antwort. Ja, weil natürlich, was will er mir denn erzählen? Was soll er denn jetzt sagen? Der wird jetzt ja nicht sagen, okay, 14.000. So, ja, bezahle ich natürlich nicht. So, der wird jetzt auch nicht sagen, okay, gut, 2,50 vielleicht, weiß ich auch nicht, vielleicht auch 5 Euro oder 50 Euro, ich weiß es, keine Ahnung. Hat mir einfach nicht mehr geantwortet. Was habe ich also gemacht? Ich habe das Ding genommen, mit einem AI-Tool einfach so groß skaliert, wie ich will, fertig. So, also das ist der eine Weg. Der eine Weg ist, wir nachverfolgen das, weil der weiß nicht, dass ich alle seine Bilder jetzt mittlerweile benutzt habe für meinen Kram. Ja, woher? Also vielleicht aus dieser E-Mail, aber vielleicht hat die auch mittlerweile vergessen. So, das ist die Möglichkeit eins. Und die Möglichkeit zwei ist, dass wir uns ernsthaft Gedanken darüber machen, ob das jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen ist oder was auch immer es halt ist, über eine technische Umsetzung, über eine gerne auch gesetzliche Umsetzung, die endlich diesen Wilden Westen beendet, wo irgendwelche Dudes und Dudettes in Anzügen und Blazern, die eigentlich nichts besonders gut können, außer sehr unsympathisch sein und Excel-Sheets benutzen, halt im Wesentlichen bestimmen, wer Zugang zu Kultur hat oder nicht. Und das ist, was mich so nervt und was ich gerne gelöst haben will. Und ich glaube, es gibt nur diese beiden Wege.
Wir reden die ganze Zeit auf einer gewissen Ebene, beziehungsweise ganz kurz den Einschub, weil wir die ganze Zeit über Bertolt Brecht reden. Große Empfehlung, dass die 2006er EP von Slut, die Lieder aus der Drei-Groschen-Oper, wo sie leider nur diese 5 Lieder veröffentlichen durften, weil die Kurt Weill Foundation, Kurt Weill war nämlich derjenige, der die Musik komponiert hat für die Drei-Groschen-Oper, Bertolt Brecht hat die Texte geschrieben, weil die verboten haben, dass sie das ganze Album mit allen Songs aus dem Stück veröffentlichen. So, davon ab, worüber wir die ganze Zeit eigentlich im Subtext reden und ich glaube schon ein paar Leute, die da entsprechend gepolt sind, schon die Tischkante beißen, weil wir mal nicht auf diesen Punkt kommen. Einfach mal zu sagen, das ganze Problem ist ein Grundproblem des Kapitalismus und Dieben hat es gerade ganz richtig gesagt, der Kapitalismus, wie ihn derzeit leben, passt in einigen Punkten einfach nicht mehr mit der Technologie zusammen, die wir haben. Die Technologie, die wir haben, die ist nicht dafür gemacht, dass einzelnen Leuten Dinge einfach, dass einzelnen Leuten Informationen gehören, dass Dinge, die man vorher nicht als in Informationen packen konnte, das ist eine Schallplatte, das konntest du nicht als Informationen denken. Mittlerweile weißt du, ich kann diese Töne auf der Schallplatte beziehungsweise CD jetzt einfach in eine Information umwandeln und die verschicken. Das passt nicht in den Kapitalismus. Da gibt es jetzt keinen Weg mehr für, wie sollen denn dieses vervielfältigen Verschicken nach unserem Denken mit Urheberrecht muss da ja eigentlich einen Preis dran. Den gibt es aber nicht.
Mit meinem AI-Tool, um das mal ganz klar zu machen, kann ich das Bild von dem Mars, wo vorne auf, was ist, Phobos oder irgend so einem Mond, noch so eine Station drauf gemalt ist, das kann ich nehmen, kann ich super groß machen, auf den AfD-Parteitag dann schön dick Hakenkreuze noch mit drauf, kann da Heil Hitler drüber schreiben und kann das irgendwo hin projizieren und was auch immer. Der Typ wird das nie mitbekommen. Nie. Ja, wird er nichts von wissen. Im Zweifelsfall. Ich kann eine Animation mitmachen, wo ich Präastronautik-Quatsch von mir gebe. Kann ich alles tun.
Ja, also willkommen im Vorstand von OpenAI, würde ich sagen.
Inwiefern?
Weil das ja so ungefähr ist, wie viele von den Daten in ChatGPT und DALL-E und in Midjourney reinkommen. Also es sind Sachen öffentlich im Internet einsehbar, ja, und dann werden, genau, die gescannt, dann werden die vielleicht sogar abgescaled mit AI und dann werden die nochmal gescannt und dann werden die moduliert und interpoliert und was weiß ich, was da alles passiert. Und dann sind es nur noch Datensätze.
Exakt.
Du kannst die Bilder nicht mehr sehen.
Genau, und ich glaube halt, dass aber AI das nicht erfunden hat, sondern genau das, was AI gemacht hat, haben wir die letzten 20 Jahre die ganze Zeit schon gemacht. AI macht es jetzt halt eben nur noch unkenntlich, ja, also das heißt, du kannst jetzt eben der AI sagen, haben wir ja ganz am Anfang gesagt, mach mir bitte einen coolen Song, ja, so irgendwas Politisches im Sinne von hier dem Tommy, so, und dann machen die mir halt so eine Tonfolge, ja, mit Tönen, die ja auch endlich sind, ja, zumindest die, die wir hören können, und dann klingt das halt irgendwie, und dann kommst du vielleicht und sagst, das klingt überhaupt gar nicht wie das, was ich machen würde, und dann kommt irgendjemand und sagt, boah, das ist so ja Tommy, ne, so, und dann, völlig egal, aber was ich einfach sagen möchte ist, diese gesamte Idee, dass ich glaube ganz wirklich, dass noch das, ich will gerade feasible sagen, dass das, hilft mir. Umsetzbarste. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennen könnte gerade.
Ja, umsetzbarste ist doch nicht schlecht.
Ja, umsetzbarste. Okay, klingt super. Genauso toll ist doch. Egal, lassen wir das. Also jedenfalls, das, was noch am ehesten umzusetzen ist, sind, und was ich auch am allerwenigsten noch in Gefahr sehe, sind so diese typischen Dinge wie Aufführung in einem Theater, generell Aufführung auf Konzerten, irgendwelche Live-Performances, irgendwelche Streams oder sowas. Das sind alles Sachen.
Das ist ja bereits so, dass Künstler mittlerweile den meisten Umsatz mit Touren machen.
Ja, ja, klar. Also ich meine, das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das sage ich, weil ich weiß, dass es so ist. Aber ich meine halt eben einfach nur, diese Sachen, ja, und ich habe jetzt auch ganz bewusst noch Streams oben drauf genommen. Ich glaube halt, das sind halt eben die Dinge, für die IllustratorInnen in der Regel zum Beispiel, womit die wirklich Geld machen. Einfach indem sie Leute aktiv an ihrem Schaffensprozess teilhaben lassen und die denen dann halt Sachen geben. Ja, Zuwendungen, die finden das toll, wie sympathisch die sind und so weiter. Und dann wollen die auch was von denen gemalt haben zum Beispiel. Das ist immer so eine persönliche, so ein Mäzenatentum in sehr, sehr klein sozusagen. Ja, so, das ist halt, und ich sage auch nicht, dass das die Lösung ist. Ne? Ich sage nur einfach, das sind Dinge, die wirklich schon passieren und die sehe ich auch nicht so bald weggehen. Nur dieses andere Ding, dieses, was das Urheberrecht eigentlich ist, das sehe ich gar nicht standhalten. Und alles, was ich sehe, ist, dass es halt ein paar Big Player gibt, die es wirklich durchsetzen können, die halt dann auch eine Armee von Anwälten haben. So.
Lobbyisten.
Wie auch immer, Lobbyisten, aber ich meine halt eben auch große Verwertungsgesellschaften, große Firmen, große Familien, whatever it is. So. Und die können das, aber halt alle anderen nicht. Und da denke ich mir halt so, aber wenn wir doch hier von einem Grundrecht reden, von etwas, was aus Tommy rausfällt, sobald er einen Song komponiert, wo ist da die Gerechtigkeit? Weil, wie du gerade richtig gesagt hast, du bist ja nicht tot. So, du lebst ja noch. Ja, so, und das heißt, de facto stehen dir aber weniger, in Anführungszeichen, weniger Rechte zu, also die Rechte hast du natürlich alle, aber weniger Möglichkeiten hast du, mit diesen Rechten umzugehen, als der Familie von Bertolt Brecht.
So. Ja, das ist ein soziales Problem, ja. Haben wir schon festgestellt. Hm. Ich glaube aber tatsächlich, dass bei dieser Umschichtung, die jetzt erfolgen muss, oder bei diesem Umwälzen gerade des Urheberrechts, ne, oder des Denkens über das Urheberrecht, hat künstliche Intelligenz einen großen Anteil dabei zu helfen tatsächlich. Ich hab die Tage noch, also ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei erstmal dahingestellt, das kann ich jetzt nicht analysieren, so, da kann ich auch nichts zu sagen. Aber die Tage hat halt jemand gesagt, in 10 Jahren ist es halt so, dass du für Pornos, wo eine echte Frau drin ist, mehr Geld bezahlen musst als für künstlich intelligent erzeugte Pornos, wo halt keine echten Frauen drin sind. Weil ab einem bestimmten Punkt jetzt, ich weiß nicht, ob in den letzten Tagen ist bei mir auf Reddit ist so eine Bubble explodiert mit Sora, ist von, ich glaube auch OpenAI, ein neues Video Erstellungsprogramm, also ja. Video Prompt zu fertigen Video, und die Ergebnisse sind wirklich,
ja,
also erstaunlich, und das noch mal krasser, als es damals überhaupt bei Midjourney und so war. Und auch viel krasser als ChatGPT, weil du siehst halt echte Menschen, die du nicht mehr unterscheiden kannst in Wüstenlandschaften und wie auch immer. Diese Umwälzung durch das, was wir gerade durch künstliche Intelligenz sehen, was ja auch mit dem Urheberrecht eng zusammenhängt, gerade durch die Frage, wie das überhaupt alles da reinkommt in diese künstlichen Intelligenzen, wer lernt die an und so weiter. Diese Umwälzung ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, trifft es die hart studierten Leute mit einem gewissen Bildungsgrad, ja, die Berufe haben, Kreativberufe und so weiter, wofür man irgendwie sich die Hände sozusagen nicht im Bergwerk schmutzig macht oder an der Nähmaschine, ja. Also Berufe, die eine andere Form von, also ich will das mal fies formulieren, ne, aber so der Kreativbereich konnte immer mit einem relativ ruhig schlafen und immer so sehen, ah, guck mal da, das Opel-Werk macht zu, ach, die haben alle keinen Job mehr, ja, das macht jetzt irgendwie eine andere Maschine, da sind Roboter drin oder so, wobei das jetzt auch nicht stimmt, weil Roboter müssen auch betreut werden durch Menschen, aber ihr wisst, was ich meine, ne?
Yes.
Es gibt keine Näherinnen mehr, sondern die werden jetzt alle an Nähmaschinen gesetzt, dann schaffen die jetzt 3-mal so viele Kleider und der Rest wird halt entlassen, wir brauchen nur 100 Näherinnen, nicht mehr 300.
Wir hatten neulich Telefone, by the way, aber ja. Erzähl weiter.
Ja, genau. Und das ist halt das Ding, ne? Also durch künstliche Intelligenz, durch AI sind plötzlich Kreativberufe das erste Mal in Gefahr, weil plötzlich Maschinen, weil nichts anderes sind ja auch Computer, auch, also ich meine, das meiste, was im Moment als künstliche Intelligenz durchgeht, sind ja clevere Algorithmen, aber keine neuronalen Netzwerke.
Ne? Exakt.
Ne? Das ist ja nochmal was anderes, aber ich bin ja schon Star Trek-Fan und überhaupt und also, ne? Ich gucke mir viel Science Fiction an und Dick und so weiter. Das sind alles keine Unbekannten. Und ich glaube, der Punkt kann kommen, wo eine künstliche Intelligenz tatsächlich eine Art von cleverem Denken entwickelt. Was auch immer das ist.
Hm. Dazu ganz kurz. Also es gibt diesen sehr, sehr schlauen Menschen, Joscha Bach, der, ich habe den hier ganz oft schon zitiert und so. Und ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, aber ich will sie kurz nochmal zum Besten geben, weil sie gerade ganz gut passt. Weil man immer, wenn man über AI nachdenkt, muss man sich das halt vor Augen führen. Genau wie du es gerade gesagt hast, also AI ist gar keine AI. Deswegen habe ich vorhin auch von LLMs geredet, Large Language Models. Normalerweise würde man jetzt heutzutage, als die Nerds reden, jetzt heutzutage von AGIs und meinen damit also General Intelligences, also Maschinen, die so denken, wie das Menschen tun, und die gibt's halt nicht. Ja, so, also das ist halt eben einfach, LLMs raten halt sehr gut. Und faken extrem gut, also lügen sehr gut über ihre Augen und Haarfarbe sozusagen. Also sie schaffen halt den Turing-Test, weil wir denen so abnehmen, dass sie vielleicht leben können. So. Und das Ding ist halt, tun sie eben nicht. Und Joscha Bach hat also von diesem Typen erzählt, der, ich glaube, es war Ende des 16. Jahrhunderts, irgendwie so ganz verrückte Ideen hatte, sowas wie zum Beispiel, vielleicht gibt es ja so ganz viele kinetische Mechanismen in unserem Körper, sodass also der Grund, weswegen wir so den Arm bewegen können und so, das könnte ja so sein, dass es vielleicht so Federn in unserem Körper sind, die man so hoch und runter zieht und sowas, ne? Und alle Leute haben halt gesagt, was, das ist Quatsch, nein, das ist ja, weil Gott das gemacht hat und so, ne? Und dann hat er sich nur so ganz andere verrückte Sachen überlegt, wie zum Beispiel, es könnte ja ein Sprachkontinuum Kontinuum zwischen bestimmten so Menschenaffen und Menschen geben. Also vielleicht könnte man ja Menschenaffen irgendwie so Ansätze von Sprache und sowas beibringen. Dann haben wir gesagt, was? Nein, das kann ja gar nicht sein, weil das sind ja nur Tiere und wir sind ja Menschen, wir sind ja viel besser und so, ne? So. Also er hatte ganz viele gute Ideen, will ich damit sagen. Und der Typ hat dann in seinen Schriften also er wurde natürlich von der Kirche verfolgt, aber der hat dann in seinen Schriften niedergelegt, dass er in den Niederlanden an so einem Hof war, von so einem Adligen. Und da gab es Uhrmacher. Und die haben kleine Enten gebaut und die konntest du mit Bären füttern und da kam ein Köttel hinten raus. Und dann sind die so gewatschelt und haben so gequackt. Ne? Du musst mal aufziehen und dann haben die weitergemacht. Und der hat die gesehen und gesagt, es dauert nicht mehr lange, dann können wir mit denen, können die atmen und dann können wir auch mit einer Maschine reden. Das wird nicht mehr lange dauern, hat er gesagt. 16. Jahrhundert. So, und das Ding ist halt, wir glauben, das ist eben der Punkt, wir sind immer super ultra optimistisch, wann wird es wirklich bald KI kommt. Und natürlich, ich will nicht sagen, dass ChatGPT, Midjourney, Sora, you name it, dass das nicht alles super interessant ist und sehr beeindruckend und dass das ganz viele Implikationen hat. Aber eine Sache ist es nämlich genau nicht. Und zwar kreativ. Also, wenn Amerika das durchsetzen sollte, die USA das durchsetzen sollten, dass Prompt Engineers keine Schaffenshöhe haben, glaube ich, liegen sie nicht so falsch. Also vielleicht die Prompt Engineers, aber eben nicht die AI. Die LLMs, wie auch immer. Weil da findet keine Kreativleistung statt, sondern lediglich ein Raten von dem, was wahrscheinlich ist. Und das findest du immer dann heraus, wenn du versuchst, etwas ganz Spezifisches zu bekommen. Wenn du als Kreativperson dich mit Midjourney zum Beispiel auseinandersetzt und versuchst, ein ganz spezielles Bild zu machen, ist zum Haare raufen. Wie oft ich mir einfach gedacht habe, boah, ganz ehrlich, am liebsten gebe ich jetzt einfach hier 150 Ocken in irgendwen aus, der malt mir das eben, weil, ey, das dauert ja ewig hier. Was ist das denn? Ja, da sitze ich irgendwie 2 Tage dabei, mir ein Bild generieren zu lassen, weil es kommt nicht das raus, was ich will, weil die auch nicht verstehen, was ich will.
So. Ich habe das gleiche Problem ich habe jetzt für ein Stück, was wir jetzt am Berliner Ensemble machen, jetzt im Frühjahr, habe ich relativ lange mit Musik-AIs gearbeitet, Ivar und verschiedenen anderen, Stable Audio und so. Und da ist es genau das Gleiche. Also wenn du weißt, was du haben möchtest, dann sind die Ergebnisse alle allenfalls gute Sparring-Partner, um die Kreativität am Laufen zu halten, wenn du so einen Writers-Block hast oder so. Ne? Also wenn du gerade nicht weißt, was will ich jetzt überhaupt gestalten, dann gibst du ein, mach mir Lied, klingt wie Mozart, mach das aber mit Trompeten und dann hörst du das an und dann gibt dir das vielleicht was, ne? Weil viel bei Kreativität ist ja auch einfach einen Anstoß zu kriegen bei irgendwas. Und dafür finde ich das total brauchbar, aber ästhetisch gesehen und gerade bei Ivar, das ist so ein Music-Ding, da kannst du eben auch deine eigene Musik hochladen, die wird dann analysiert und ich hatte natürlich gehofft, dass dann was zurückkommt, was auch meiner Musik und meinem Geschmack entspricht, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ne? Mhm. Da sind wir noch meilenweit davon entfernt und trotzdem fallen halt im Moment viele kleine Jobs weg dadurch. Ne?
Also, absolut, absolut.
Ne, die kleinen Jobs, die wegfallen, ist zum Beispiel CD-Cover für irgendeinen Quatsch, so was irgendwie total schnell gemacht werden muss, zack, mit Journey fertig, so ein quadratisches Bild, da soll eine Maus drauf sein, die wird von einem Messer erstochen, ist fertig, zack. Machst noch selber irgendwie in Affinity, machst noch einen Titel drauf und einen Barcode hinten oder so, ist fertig. Kleines Video kannst du jetzt auch machen. Ich kenne etliche Leute, die Bewerbungstexte jetzt mit ChatGPT schreiben und so. Und früher hätte ich halt für alle Sachen irgendwie Leute engagiert, weißt du? Oder Audioschnipsel, die jetzt irgendwie laufen, ne? Wenn du Musik irgendwie unterlegen willst, unter deinen Podcast zum Beispiel, sowas, ne? Hast du früher vielleicht mal den Musikerfreund gefragt und dem irgendwie 150 Euro oder so in die Hand gedrückt und der hat dann ein Intro gemacht und ein Outro und alles schön aufgenommen. Und jetzt brauchst du nicht mal mehr Soundtaxi, sondern jetzt machst du es anders.
Aber das Ding ist, du hättest das gemacht und ich hätte das gemacht und vielleicht hätte auch Quink das gemacht, aber das Ding ist halt, dass wir alle super reich sind. Weißt du? Nein. Moment mal. Also jetzt mal ohne Flachs. Ja? Ich gucke in den Hintergrund und denke mir, das ist richtig, richtig reich. Ich gucke mich hier in meinem Raum um und denke mir, das ist echt richtig reich. Wenn mein 16-jähriges Ich mein Zimmer hier sehen könnte, das wäre völlig, völlig, völlig an den Haaren herbeigezogen, wie ich da jemals landen könnte mit dem, was ich alles an physikalischem Besitz angehäuft habe. Ja? Wenn ich auf mein Konto gucke, bin ich ultrareich. Und es gibt halt eben echt Leute, die von all dem ausgeschlossen werden. So, ne? Und das ist nicht so eine hard bleeding Story, dass ja wir jetzt ja irgendwie alle immer mitnehmen müssen und so weiter. Aber genauso wie ich von diesem Sozialsystem erwarte, dass, wie du es vorhin halt eben gesagt hast, dass die Kreativdenkenden irgendwie, weil von denen wird alles weiterhin abhängen. Von Leuten wie dir wird alles immer weiterhin abhängen. Genauso wie ich von denen verlange, dass die Möglichkeit bekommen, das zu tun, wofür sie brennen. Weil nur dann schaffst du wirklich etwas Tolles. Ja? Genauso erwarte ich halt eben auch, dass die Leute am Ende mitgenommen werden, die nicht so viel haben wie wir. Die sich nicht mal eben jemanden leisten können, der und so weiter. Und dafür ist AI ein Riesen-Liberator. Leute, die einfach nicht in der Lage dazu sind, eine vernünftige Geschäftsmail zu schreiben. Ja, die einfach weder gebildet noch was auch immer genug sind dafür, einen Bewerbungstext so zu schreiben, wie sich das gehört, TM, sagt irgendjemand, der das mal studiert hat. Ja, so. Und deswegen, also wir sind vom Urheberrechtsthema abgeschwiffen. Ich fand den Diskurs trotzdem super. Aber ich würde jetzt einfach noch mal
beim Thema Kreativität, und das gehört ja eigentlich, dass Kreativität ist ja das, was Urheberrecht erst erforderlich
macht. Genau.
Und was Kreativität ja letzten Endes ist, sagte lieber Ralf Kaspers neulich in einem Video, ist ja eigentlich das Rekombinieren von Dingen, die man kennt.
Genau.
Plus eben menschliche Fehlbarkeit beim Rekombinieren, so ein gewisses Zufallselement, dass da halt noch was Unberechenbares mit reinkommt. Und dieses Unberechenbarkeitselement, weil Rekombinieren ist ja genau das, was diese AI-Bots machen, aber die haben diese Unberechenbarkeit nicht mit drin. Also sie haben ein kleines bisschen dieses, wenn zwei Leute denselben Prompt angeben, dann kriegen sie oft auch unterschiedliche Sachen, da ist ein bisschen Unberechenbarkeit mit drin, aber die haben dieses eigene, dieses Moment, dieses, was ich da gerade aus Versehen gemacht habe, finde ich aber gut und jetzt arbeite ich das mal irgendwie mit ein. Das können die nicht. Und das ist eben, weshalb ich auch wirklich sage, nee, die man sieht es ja auch. Man sieht, wenn etwas AI, wenn ein Bild von AI gemacht ist. Ja. Irgendwie erkennt man schon noch, da ist so ein, dieses gewisse Je ne sais pas drin.
Was ja, lass uns da jetzt nicht zu tief reingehen. Ist aber auch egal. Also wie gesagt, es bleibt halt eben dabei, wenn du als Kreativer, so wie Tom jetzt gerade sagst, als kreativer Mensch, der einfach auch, keine Ahnung, Musikinstrumente spielt, Musiksoftware benutzen kann, etc. So, dann nimmst du halt Mozart mit Trompeten so und nimmst das, remixst das, bearbeitest daran rum, nimmst noch mal ein paar Stellen davon neu auf und am Ende ist da immer noch ein Stück von diesem Ding drin, irgendwo, aber das meiste hast du halt selbst gemacht. Und das ist ja das, was Kreativität ist. Ja, so. Und ich glaube halt, das geht einfach auch nicht weg. Das geht nicht weg, weil das ist das, was Dinge richtig, richtig, richtig saugut macht. Im Vergleich zu irgendwas x-beliebiges. Aber irgendwas x-beliebiges ist super wichtig, weil es gibt halt eben auch ganz viele Leute, die einfach nur irgendwas x-beliebiges wollen, die einen tollen Spruch für eine Karte haben wollen und vorher halt auf gute Sprüche zum 40. Geburtstag.de gegangen sind. Und jetzt gehen sie halt eben auf ChatGPT oder sonst irgendwas und sagen, ey, mein Bruder wird 40, was kann ich ihm schenken? Mach mal ein schönes Gedicht. Und vielleicht reimt es sich dann sogar manchmal. Ist aber auch egal. Ich würde so langsam jetzt gerne hier einen Deckel drauf machen, aber natürlich nicht, ohne euch nochmal die Möglichkeit zu geben, Sachen anzusprechen, die wir alle voll vergessen haben. Tommy, was haben wir vergessen?
Das kommt jetzt ziemlich plötzlich für mich. Wir haben echt über viel gesprochen. Ich würde sagen, ich glaube, worüber wir nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel, gibt es in dieser ganzen Debatte einen Unterschied zum Beispiel zwischen männlich gelesenen Personen und weiblich gelesenen Personen? Mhm. Na, darüber haben wir nicht gesprochen. Macht es einen Unterschied, dass durch diese Art von Liberalisierung von KI zum Beispiel dann Leute in Armut gedrängt werden, die vorher nicht in Armut waren? Was passiert dann in dieser Spirale? darüber haben wir nicht gesprochen, weil natürlich ist es gut, den Leuten das verfügbar zu machen, die bereits an einem Punkt sind, wo sie sich diese Dinge nicht leisten können, aber es würde dann eben im Umkehrschluss eine andere Bevölkerungsschicht nachrücken, nach unten sozusagen. Also das sind auch Dinge, über die man sprechen kann. Wir haben nicht so richtig über europäisches Urheberrecht gesprochen, das ist aber völlig okay, wobei es uns aber in Deutschland auch betrifft als Teil der Europäischen Union, wie zum Beispiel das Pastiche-Recht, das haben wir jetzt, das ein europäisches Recht ist, was uns in Deutschland aber auch betrifft und nicht von YouTube jetzt kommt. Insgesamt aber eine sehr, sehr lebendige Diskussion fand ich und auch eine, wo ich alle deine Punkte auch erstmal unterschreiben würde und sagen würde, ja, also es gibt halt ein paar Sachen, die sehe ich einfach aus meiner Arbeit halt anders, weil ich halt irgendwie denke, ich habe was geschaffen so. Aber ich durchaus total verstehe, wenn man sagt, dass Leute, die keinen Zugang dazu haben, die sind ausgeschlossen aus der Gesellschaft und das geht einfach nicht. Na, so. Das sind halt Dinge, wenn man dann einen großen Bogen schlagen würde, jetzt zum Beispiel zu irgendwelchen Bezahlkarten für Leute, die plötzlich kein Geld mehr haben, um ins Kino zu gehen. Also ich meine, Geld ins Kino zu gehen haben die eh nicht, weil das viel zu teuer ist. Aber du weißt genau, was ich meine. Ja, ja. Ne? Also nicht mal mehr am Straßenmusiker 50 Cent in den Hut werfen. Wo sie ja eigentlich, das dürfen sie ja tun mit ihrem Geld, wenn sie irgendwie das schön finden, wenn sowas passiert. Und das können sie jetzt mit so einer Karte nicht mehr. Also das sind halt auch Dinge, es hat wenig mit dem Thema zu tun, aber tangiert es dann in dem Fall doch irgendwie.
Ich glaube, das hat alles mit dem Thema zu tun tatsächlich. Weil was es nämlich ist, dass wir eigentlich, ja, mit Hilfe von solchen Systemen, wie das Urheberrecht es heute ist, und ich meine nicht, wie es sein könnte, sondern wie es heute ist, ein de facto Unterschied zwischen reichen und armen Menschen weiter zementieren und dass diese Bezahlkarte ein super Beispiel ist. Für exakt genau das. Für eine absolute Bevormundung dessen, was du eigentlich tun darfst oder nicht. Und nach außen hin wird es dir als dein Recht präsentiert. Was denn? Du kannst doch auch einen Bleistift in die Hand nehmen und was Schönes malen und damit einfach reich werden. Hat Bertolt Brecht ja auch gemacht. Oder so. Oder Picasso. Ja, der ist ja auch reich geworden damit. Oder so, I guess. So. Aber dass die Realität halt eben ist, ja, dass das natürlich mindestens ein super zynischer Blick auf die Welt ist, wenn überhaupt, ja, oder vielleicht auch einfach ein gehässiger. Und dass eigentlich das, was uns zu Menschen macht, nämlich die Freiheit, kreativ mit unserer Gesellschaft und mit unserer Umwelt umzugehen, durch das Urheberrecht leider eingeschränkt wird.
So. Und ich setze noch einen drauf, es müsste eigentlich heißen, auch kreativ mit unserer Zeit umzugehen.
Ja.
Und das wird uns ja sowieso verwehrt in diesem ganzen Konstrukt, was unsere Gesellschaft ist. Die Zeit kreativ, also das fängt ja schon an den Universitäten, als irgendwann das Bachelor-Master-Modell eingeführt wurde, als du nicht mehr so lange studieren konntest, wie du wolltest, ne? Und als alles so super, super auf Takt irgendwie gebügelt wurde, da war klar, es geht nicht mehr um das Anhäufen von Wissen, um das Wissen selbst, sondern es geht darum, Wissen anzuhäufen, um in dem System möglichst viel als Arbeitskraft oder Lenker und Denker in zur Verfügung zu stehen.
Effizienz.
Effizienz, genau. Und das ist natürlich ein Fehler im System, finde ich, von Anfang an. Oder Quink. Zumindest ab da.
Quink, was haben wir vergessen?
Ja, Tom hat vorhin gesagt, das europäische Recht, wir hätten tatsächlich über das deutsche Zitatrecht noch kurz reden können, das ja quasi das deutsche Pendant zu Fair Use ist, aber deutlich strenger, deutlich restriktiver. Aber es wäre jetzt auch müßig, das auseinanderzunehmen. Woran mich Tommy gerade noch erinnert hat mit der Debatte, wer alles nicht teilnehmen kann, sind auch Diskussionen um kulturelle Aneignung, die Urheberrecht am Rande auch berühren und so Geschichten wie das gerade in Amerika früher schwarze Künstler Alben aufgenommen haben, die dann alle von weißen Künstlern nochmal für ein weißes Publikum eingespielt wurden, damit es für die irgendwie verdaubarer wird und solche Geschichten. Und die konnten sich da nicht gegen wehren, weil die halt die Rechte an der Musik an die Plattenfirma quasi abtreten mussten, damit sie überhaupt eine Platte machen können. Und weshalb dann auch Menschen wie Dean Martin, den man aus anderen Gründen von mir aus gut finden kann, aber der hatte halt in diesem System seine Karriere gemacht, der dann halt einfach damit bekannt wurde, dass der Songs gespielt hat, die eigentlich von schwarzen Künstlern für ein schwarzes Publikum ursprünglich mal aufgenommen wurden. Das sind so Debatten. Wir haben uns sehr gut und sehr ausführlich über die Sache, über die Dinge, wie sie sind, unterhalten und sind bald leider wenig drauf gekommen, wie sie sein könnten. Haben diese Meta-Debatten natürlich ein bisschen liegen lassen, wo ich ein bisschen mit der Kapitalismuskritik kurz rein wollte. Aber ja, wir müssen uns natürlich in erster Linie mit den Dingen befassen, wie sie sind, um überhaupt zu einer Vision zu kommen, wie sie sein könnten.
Und ich glaube aber auch, dass um zu einer Vision zu kommen, wie sie sein könnten, das erstmal diskutiert werden müsste. Und bedauerlicherweise sehe ich, also insofern ist dieser Podcast hier heute enorm richtig. Ich sehe leider keine echte Diskussion über das Urheberrecht. Und das kann sein, dass das durch die Lobbygruppen kommt. Das kann sein, dass das einfach durch absolutes Desinteresse kommt, weil, wie Tommy ja vorhin sagte, einfach junge Menschen heutzutage sagen, hey, warum ist so, ja, das ist umsonst im Internet, verstehe ich gar nicht. Was für ein Urheberrecht, was ist das denn? Und so weiter. Es hat mannigfaltige Gründe, aber ich sehe nicht einmal einen Diskurs, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, darüber, wie jetzt Urheberrecht eigentlich umgestaltet werden sollte. Und deswegen ist jede Diskussion, die wir hier führen, immer eine Utopie. Also ich finde, ganz ehrlich, ne, ich würde gerne eine lebendige gesellschaftliche Diskussion um den Urheberrechtsausweis da haben, den Urheberrechtsspendeausweis. Finde ich super cool. Ja, hätte ich sofort, würde ich da mitdiskutieren und gerne für abstimmen und so weiter. Komm in die Schweiz, mach hier eine Volksabstimmung damit.
Grüezi wohl miteinander.
Ja. Achso, ja, das weißt du nicht. Ich lebe in der Schweiz. Deswegen.
Hey, das wusste ich nicht, aber du siehst aus wie ein klassischer Schweizer.
Ja, absolut. Ich weiß. Naja. So, Leute. Ich denke, dass es.
Bevor du jetzt gleich wieder unsere Abspannmusik abspielst, weil wir gerade die ganze Zeit drüber reden, sag doch, von wem sie ist und warum wir sie benutzen dürfen.
Die ist von Mizukis Last Chance. Boah, Glück gehabt. Und wir dürfen sie benutzen, weil Mizukis, also weil Mizuki oder Mizukis Last Chance, ich weiß es nicht, vielleicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls hat diese Person das Ganze gemeinfrei ins Netz geladen gehabt damals und gesagt, ihr dürft das benutzen, wie ihr mögt. Und wenn ihr wollt, gebt mir doch ein bisschen Geld. Und dem habe ich damals in meinem Studio ein bisschen Geld gegeben. Und seitdem benutze ich ein paar davon halt als Podcast-Intros. Und wie dieses Lied jetzt hier heißt, kann ich dir aber wirklich nicht sagen, weil ich habe das natürlich zurechtgeschnitten. Und dementsprechend sucht einfach nach Mizukis Last Chance. Da gibt es 3 Alben oder so von. Und der macht tollen Dubstep oder sowas ist das, glaube ich. Das ist ganz gute Musik. Also, und wir machen uns jetzt rar und danken euch dafür, dass ihr zugehört habt. Bis demnächst. Ciao, ciao.
Ja, ihr könnt uns leider, wir haben nicht so ihr uns für unsere tolle, kreative, urheberrechtlich relevante Arbeit, die wir hier geleistet haben, irgendwas in Hut werfen können. Ich habe Hüte. So.
Sehr gut. Ja, keine Ahnung. Was ist das denn? Willst du aber noch sagen können? Tommy, wo findet man dich denn? Also, außer hier unter dem Podcast.
Also, ich bin ganz häufig im Bochumer Stadtpark unterwegs und, du meinst wahrscheinlich. Ja, einfach Tommy Finke googeln, dann kommt ihr auf Seiten, wo ihr gucken könnt, ob ich auftrete oder ihr geht ins Theater. Ich habe eine Webseite www.tommyfinke.de, ich habe eine Webseite www.theatermusik.de.
Wir verlinken alles. Also
alles verlinken.
Ihr geht jetzt in euren Podcast-Player, da sind ganz 1000 Links für Tommy. Da klickt er so durch einen schönen raus und den klickt er mal an oder tippt ihn an und dann seht ihr das. Tommy.
Wenn ich einen Tipp geben darf, besonders gutes Album von Tommy, die Poet der Affen.
Ja.
Das könnt ihr euch mal angucken. Und es kommen jetzt 2 neue Singles. Sag mal ganz schnell irgendeinen Titel, nach dem wir da auch noch googeln kann.
Nee, ich habe noch keinen Titel.
Also,
ist noch nicht, es dauert noch. Alles gut.
Hau rein, ciao.
Es war mir ein Fest, macht's gut.
Okay, ciao.